Hallo liebe Dissens-Fans, hier ist Valentin vom Was-Tun-Podcast und heute gibt es mal wieder eine Folge von uns für euch. Wir sprechen mit Litzer Pflaum über das Bündnis Sarah Wagenknecht, darüber, was die Parteineugründung für die Linkspartei bedeutet und den Erneuerungsprozess der Linken. Viel Spaß bei der Folge.
Erstmal ist es ein absoluter Befreiungsschlag für die Linke, dass endlich dieser Schritt, der so lange überfällig war, stattgefunden hat. Und es gab ja einfach schon bestehende Konflikte, die wirklich nicht mehr vereinbar miteinander sind. Und das beruht auf politischen Weltbildern, die sich wirklich teilweise konträr gegenüberstehen. Und deswegen glaube ich, es ist wirklich nur gut, dass endlich dieser Schlussstrich gezogen ist und diese Trennung stattgefunden hat. Und wenn wir uns dann auch, also ich habe mir so ein paar Meinungsforschungsstudien angeschaut, wo auch sichtbar wird, dass eigentlich auch vom Wählerpotenzial es gar nicht so viele Überschneidungen gibt mit der Linkspartei. Ich glaube, da gibt es tatsächlich deutlich mehr mit der AfD und eher rechteren Parteien. Und da bin ich einfach total gespannt, wie sich das entwickelt. Sie versucht, glaube ich, sehr unterschiedliche Zielgruppen tatsächlich anzusprechen und zu vereinen. Und ich glaube, es wird total spannend, ob sie das schaffen wird. Zum Beispiel einmal hat sie ja diese gesamte Friedensthematik, die sie ein bisschen versucht, so als Alleinstellungsmerkmal oder auch ein bisschen gegen die Linke auszuspielen, obwohl halt auch für die Linke Friedenspolitik sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite so ein bisschen dieses gesamte verschwörungstheoretische Netzwerk dockt sie an, wo auch irgendwie die Corona-Leugner und so weiter dazugehören und sehr nach rechts offen ist. Und dann das eher antimigrationsrassistische Kontext. Und ich habe auch den Eindruck, also auch was so Sachen, die ich gelesen habe, was ich total spannend finde, dass auch diese verschiedenen Gruppen halt teilweise nur einen Punkt teilen, dass denen aber so wichtig, dass sie das andere mit in Kauf nehmen. Da bin ich total gespannt, wie sich das trägt. Also ob sie es trotzdem schafft, so eine Kernzielgruppe aufzubauen, die irgendwie auch miteinander funktioniert. Und auch wie lange sich das trägt, dass sie das versucht, über ihre Berühmtheit so zu machen. Also ob das relativ schnell verpufft, wenn sie dann eigentlich liefern muss. Könnte auch sein, dass das gar nicht klappt. Ich glaube, wir müssen es beobachten und es ist auf jeden Fall ein spannender Versuch. Ja, aber ich glaube wirklich, dass es einfach von der ideologischen Überzeugung so weit weg ist von der Linkspartei, dass sie einfach in einem sehr anderen Milieu überhaupt fischt.
Hallo und herzlich willkommen. Wie ihr gerade schon in den Soundbites gehört habt, sprechen wir heute über das Bündnis Sarah Wagenknecht, darüber, was das Projekt für die Linkspartei bedeutet und wie sich die Linkspartei aber auch selbst versucht zu erneuern. Weil das Projekt Sarah Wagenknecht oder die Partei Bündnis Sarah Wagenknecht, das ist ja gerade ein sehr neues noch, aber irgendwie auch noch ganz schön unklares Projekt. Wie siehst du denn das?
Ja, hallo auch nochmal von mir. Ich finde es schon auch ganz schön überraschend, dass wir mittlerweile über ein Jahr irgendwie Zeitungsartikel darüber lesen, dass Sarah Wagenknecht eine neue Partei gründet und trotzdem noch so wenig irgendwie klar ist, was das jetzt genau heißt. Also soll irgendwas mit Vernunft zu tun haben, habe ich gehört. Und sie wollen gegen die Deindustrialisierung des Wirtschaftsstandorts Deutschland eintreten, finden Verbrenner gut und Cancel Culture blöd. Aber ansonsten hat ich noch nicht so viel mitgekriegt, was denen wichtig ist. Es wirkt so ein bisschen so, als hätte man jetzt praktisch mit Hilfe von irgendwelchen Umfrageinstituten sich so eine Partei zusammengeschustert und gesagt, okay, ja, hier haben wir einerseits die Corona-Leugner, die irgendwie gerade nicht gut aufgehoben sind im Parteienspektrum. Dann gibt's Leute, die gesellschaftspolitisch sehr konservativ eingestellt sind, aber so grundsätzlich Umverteilung gut finden. Und dann gibt es irgendwie noch so ein paar Überreste von der alten Friedensbewegung, die mit Putin verhandeln wollen. So, und die alle schmeißt man jetzt irgendwie so ein bisschen zusammen in einen Topf, rührt dreimal um und dabei kommt dann das Bündnis Sarah Wagenknecht raus. Also so habe ich ein bisschen den Eindruck. Wie siehst denn du das?
Ja, ich finde es irgendwie sehr spannend, weil das, wie du gesagt hast, es schon lange so ein Raunen darüber gibt. Auch klar war schon seit langer Zeit, dass Sarah Wagenknecht und die Linkspartei auf jeden Fall nicht mehr zusammengehen. Und die Frage halt war, was macht sie? Weil in der Vergangenheit ja oft so One-Woman oder One-Man, aber meistens One-Woman-Parteigründungen eher schiefgegangen sind. Also denkt man an Frauke Petri und die Blauen. Sie sind dann doch in der Versenkung verschwunden. Und dieses Schicksal könnte ja auch einer Wagenknecht-Partei leicht passieren. Deswegen ist jetzt erstmal spannend, dass sie das, finde ich, überhaupt macht. Und mir geht es dann aber wie dir. Also es wirklich wirkt so ein bisschen wie so ein Potpourri aus allen Enttäuschten irgendwie. Und die Frage, die jetzt im Soundbite ja aber auch schon gestellt wurde, ist halt, ob das wirklich hält und ob da auch die Umfragen halten, was sie versprechen.
Ja, genau. Also es gibt ja einerseits so ein bisschen diese Ebene von, inwieweit lässt sich das ideologisch zu einem Gesamtprojekt zusammenfügen. Mhm. Ne? Also inwieweit kann man mit diesen unterschiedlichen Gruppen da jetzt tatsächlich solide Politik machen und sich einigen auf Parteitagen. Und auf der anderen Seite eben auch die Frage, so wen spricht man damit an? Und da hattest du ja dir auch nochmal diese Umfragen ein bisschen genauer angeschaut.
Genau, und diese Umfragen sind ja wirklich insofern auch immer spannend, dass bei einer Neugründung, die eine Frage ist, wie du gesagt hast, so passt es ideologisch zusammen? Und die zweite Frage ist wirklich aber auch immer, haben die eine Chance, über die 5%-Hürde zu kommen und werden deshalb überhaupt gewählt? Mhm. Also es gibt ja ganz viele Parteien, die eigentlich ideologisch hohen Zuspruch hätten, wie jetzt auch so die ÖDP oder die Feministische Frauenpartei kommt bei mir im Wahl-O-Mat immer als erstes, würde ich aber niemals wählen, weil die keine Chance haben, auf die 5%, über die 5%-Hürde zu kommen. Das ist ja bei so einer Partei auch die Frage, hat sie die? Da gibt es jetzt diese Umfragen, eine aus Thüringen aktuell, die in denen sich 17% tatsächlich der Wählerinnen und Wähler bei der Sonntagsfrage vorstellen konnten, die BSW, also Bündnis Sarah Wagenknecht, zu wählen. Das ist ganz schön viel. Ich kann mir vorstellen, dass es aber da in Thüringen auch so ein bisschen so einen Sonderfall gibt, einfach weil die AfD auf der einen Seite als Alternative einfach schon sehr rechtsextrem ist mit Björn Höcke und die Linkspartei auf der anderen Seite halt schon seit 9 Jahren regiert und notwendigerweise dann natürlich viele WählerInnen auch enttäuscht hat. Mhm. Und dass deswegen vielleicht das Potenzial in Thüringen ausnahmemäßig hoch ist. Bei diesen anderen Fragen, die die BSW ja manchmal schon mit so einem Wählerpotenzial von so um die 20 oder 20% gesehen hat, da wäre ich immer eher ein bisschen vorsichtig, weil das oft Umfragen sind, wo die Menschen halt danach gefragt werden, was sie sich prinzipiell mal vorstellen könnten, für eine Partei zu wählen. Und prinzipiell kann man sich mal viel vorstellen, aber was dann am Wahltag passiert, steht auf dem anderen Blatt.
Es gibt ja einige Leute, die auch sagen, also so linke Leute, die sagen, okay, das Bündnis Sarah Wagenknecht findet man jetzt vielleicht selber blöd, aber vielleicht schafft sie es ja, die AfD stärker zusammenzuschrumpfen. Wie stehst du dazu, zu dieser Frage?
Ja, das bleibt abzuwarten, glaube ich. Aber das kann natürlich schon sein. Also gerade bei den WählerInnen, die für eine strikte Migrationspolitik sind, die auch sehr enttäuscht sind von diesem auf eine Art und Weise auch im Osten gebrochenen Leistungsversprechen, also denen versprochen wurde, dass sie jetzt mit guter Leistung was werden können und für die sich das persönlich gar nicht eingelöst hat. Das kann ich mir schon vorstellen, dass für die das Bündnis Sarah Wagenknecht nochmal eine Alternative ist. Mhm.
Ja, das finde ich auch eine spannende Frage. Vielleicht müssen wir gegenüber unseren HörerInnen einmal zugeben, dass wir jetzt den Gründungsparteitag von Bündnis Sarah Wagenknecht vor allem als Anlass nehmen, um über wirklich linke Politik zu sprechen, nämlich über die Linkspartei und den Erneuerungsprozess der Linkspartei. Wir hatten es ja schon angekündigt. Und genau dafür haben wir uns eine ziemlich spannende Gesprächspartnerin eingeladen. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen, Inken?
Ja, genau. Es ist Litzer Pflaum. Litzer kennen die ganz langjährigen HörerInnen unseres Podcasts vielleicht noch. Litzer war vor 2,5 Jahren schon mal zu Gast bei uns im Podcast. Litzer hat die Seebrücke mitgegründet, ist jetzt neu Mitglied bei den Linken und ist auch Mitinitiatorin der Kampagne Eine Linke für alle. Von der habt ihr vielleicht schon gehört. Zumindest in unserem Freundeskreis hat das viele Leute ganz schön beschäftigt, ob sie in die Linke eintreten oder nicht. Und Litzer war eine Mitinitiatorin dieses Schwungs.
Ja, und zum Stichwort Freunde und Bekannte. Also bei mir war es auf jeden Fall so, dass so in den letzten Wochen viel diskutiert wurde, wer bei den Linken jetzt neu eintritt und Teil dieses Erneuerungsprozesses sein will. Und das war ja auch so ein bisschen einer der Anlässe, warum wir diese Folge gemacht haben, dass wir das Gefühl hatten, wir müssen mal reden über dieses Thema. Und anlässlich dieser Folge haben wir dann eben auch mal reingefragt in unseren Freundes- und Bekanntenkreis, wie die Leute das da so sehen, und haben ein paar Sprachnachrichten bekommen, die wir euch jetzt einfach mal vorspielen würden.
Ich bin Elenos und ich bin in die Linke eingetreten, zu meiner eigenen Überraschung, weil eigentlich hatte ich immer ein anarchistisches Selbstverständnis, habe ich auch jetzt noch, und hatte eigentlich sonst nie mit Parteien was im Hut, außer dass ich sie halt ab und zu gewählt habe und sie tatsächlich einfach manchmal nützlich waren, so für eine kleine Anfrage oder so. Das sind ja dann so strukturelle Sachen und auch informationelle, finanzielle Sachen, die da dranhängen, die man manchmal übersieht. Und ja, ich bin eingetreten, weil ich die Vorstellung unerträglich fand, dass das Linkeste, was wir in der Parteienlandschaft haben, die Grünen sind oder so ein Law and Order Scholz. Und ich dachte immer, Mann, warum gehen die Leute nicht zu Linken? Und dann kommt natürlich der Punkt, wo man merkt, muss man vielleicht selber machen, wenn man Veränderung will. Und jetzt bin ich da drin, habe aber keine Heilserwartung, sondern bin ergebnisoffen. Ich gucke mir das mal an. Ich finde es durchaus eine Chance, durch diese Basisorganisation in Kontakt mit Leuten zu kommen, mit denen man sonst noch nichts organisiert hat. Quasi, dass man auch mehr verankert in der Gesellschaft, mehr verankert im Kiez ist und da vielleicht neue Bündnisse eingehen kann. Das sehe ich gerade mit Aussicht auf stärker werdende autoritäre Tendenzen als überlebenswichtig. Aber im Herzen bleibe ich natürlich Anarchistin.
Hallo, ich bin Ruben Neugebauer. Ich habe Sea-Watch mitgegründet und aufgebaut und bin jetzt in die Linke eingetreten, weil uns schlicht nichts anderes übrig bleibt. Wir haben die Woche vor Weihnachten gesehen, dass die Grünen mit Bauchschmerzen hin oder her sowohl der verheerenden GEAS-Reform zugestimmt haben, als auch dem Ausländer noch schneller rausgesetzt von Nancy Faeser. Und daran zeigt sich einfach, wie dringend es notwendig ist, dass es ja auch eine linke Opposition im Bundestag gibt und nicht nur das rechtsradikale Konglomerat aus AfD und CDU/CSU. Wir sehen jetzt daran, dass die Linkspartei den Fraktionsstatus verloren hat, wie verheerend das eigentlich ist, wenn wir keine starke Linke haben. Wir können ja noch nicht mal mehr kleine Anfragen stellen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ja jetzt sehr viele Leute den Entschluss getroffen haben, in die Linkspartei einzutreten. Lange war ja die Sarah Wagenknecht ein Grund für mich, das nicht zu tun, weil die eben auch irgendwie rassistische Positionen mit vertreten hat. Aber da die Wagenknechte jetzt ja die Partei verlassen haben, ja, und da es einfach dringend nötig ist, weil wir es nicht zulassen können, dass es eben keine linke Partei in den Parlamenten mehr gibt, war jetzt der Entschluss sehr klar, dann doch in die Partei einzutreten.
Hallo, hier ist Caro. Der Grund, warum ich mich entschlossen habe, für das Europaparlament auf der Liste der Linken zu kandidieren, liegt hauptsächlich wirklich im Rechtsruck, der mich extrem besorgt. Auch in der Woche, wo ich das jetzt gerade aufnehme, sind die Bauernproteste, die ja massiv von rechts unterwandert, aber auch teilweise mitgeplant und mitgestaltet werden. Und in so einer Situation, wo sich alles nach rechts bewegt, finde ich es unabdinglich und notwendig, linke Institutionen zu schützen. Und dazu gehört für mich natürlich auch die Linkspartei. Ich hatte nicht vor, Parteipolitik zu machen, bin auch von den Vorsitzenden spezifisch deswegen parteilos angefragt worden, weil es darum geht, Verbindungen zu stärken und praktisch ein starkes Bündnis aus einmal dieser institutionellen Politik, aber auch Bewegungen, meinetwegen auch Gewerkschaften und weiteren Organisationen zu bilden. Und dafür kann es auch eben von Vorteil sein, keine Parteimitgliedschaft zu haben.
Hallo, ich heiße Steffen und ich bin seit etlichen Jahren in der Linken organisiert. Aktiv bin ich vor allem in meinem Ortsverband, das ist die Linke in Kreuzberg, und in der Bundesarbeitsgemeinschaft Klimagerechtigkeit. Dort sind jeweils auch neue Mitglieder angedockt in den vergangenen Wochen, und mein Blick auf die Eintritte, die seit dem Abgang von Wagenknecht da ihren Weg in die Linke gefunden haben, ist alles in allem richtig positiv. Zum einen, weil die ich hier kennenlernen konnte, bisher durch die Bank weg engagierte, schlaue und tatendurstige Leute sind und ich mich ziemlich freue, mit ihnen viel zu machen. Und dann aber schon auch, weil ich glaube, dass es neue Leute mit neuen Ideen und neuen Netzwerken so ganz grundsätzlich braucht, damit wir die Linke endlich wieder auf stabilere Füße stellen können. Dabei wird sich die Partei sicher ändern und auch viele von uns, aber das ist auch gut so. Ich hoffe, dass viele ihren Platz in meiner Partei finden und auch noch viele neue dazukommen. Sonst wird es nämlich echt knapp. Nicht, dass die Linke die einzige Lösung da draußen ist gegen Rechtsruck, Sozialabbau, Klimakrise und globale Ungerechtigkeit. Aber keine Linke ist mal definitiv auch keine Lösung. Also herzlich willkommen und auf viele gemeinsame Abenteuer.
Hey, ich bin Stephanos und bin seit 10 Jahren Mitglied in der Linken. Eingetreten bin ich in meine Heimatstadt Köln und bin jetzt in Berlin-Neukölln aktiv. Für mich ist eine sozialistische Partei als Organisationsform so wichtig, weil sie eben es schafft, über eine Wahl oder ein konkretes Projekt hinaus Menschen unabhängig von Alter, Beruf oder Wohnort zusammen zu organisieren. Und ich denke, viele erkennen diesen Wert jetzt und freue mich total über die ganzen Beitritte, die jetzt gerade stattfinden. Und gerade bei uns in Neukölln ist der Zuschauer wirklich riesig. Der Großteil hier ist eher jünger und mit akademischem Hintergrund. Und auch wenn andere das vielleicht so als Zeichen für den Wandel der Partei hin zu einem bestimmten Milieu werten, sehe ich das erstmal anders. Viele haben schon politische Erfahrungen von den Neuen und eine klare klassenpolitische Ausrichtung. Und deswegen hoffe ich, dass wir mit all dieser Organisationserfahrung, die jetzt in die Partei fließt, die Parteistrukturen einerseits offener gestalten können und es andererseits, wie wir mehr schaffen, arbeiten und auch migrantische Menschen zu organisieren und anzusprechen. Und für meinen Teil kann ich sagen, in meinem Umfeld sind die Leute wirklich extrem motiviert. Und ich hoffe, dass jetzt der Grundstein gelegt wird, um in Zukunft all die Arbeitskämpfe, die Bewegungen für öffentlichen Wohnraum oder für eine Klimawende in einer Stimme zusammenzuführen und wieder zu einer echten linken Option für die Menschen, die hier und die Gesellschaft zu werden. Eine Frage ist jetzt natürlich, wie wir all die neuen Mitglieder gut einbinden können. Ganz klassisch würde ich sagen, können wir mit mehr Menschen natürlich auch bei Verteilaktionen und Plakataktionen mehr Inhalt und Material an mehr Menschen bringen. Das ist das eine. Aber wie viele Anlaufpunkte für konkrete inhaltliche Arbeit im Kiez oder im Viertel es gibt, ist natürlich auch von Ort zu Ort unterschiedlich. Bei uns in Neukölln kann ich zum Beispiel ganz konkret sagen, dass ich zum Beispiel im linken Gewerkschaftsratschlag mit anderen Beschäftigten vernetzt werden kann. Oder man kann in einer Arbeitsgruppe für die Schaffung eines Sozialfonds für Neukölln mitarbeiten, der sich an der Arbeit der KPÖ in Graz orientiert. Das sind sicher so Beispiele, die auch an anderen Orten Sinn machen würden. Und ich denke, Neumitglieder sollten da keine Scheu haben, so etwas auch selbst in die Hand zu nehmen. Sollten die Strukturen vor Ort zum Beispiel eher eingeschlafen oder eben total klein sein. Und gleichzeitig ist es wichtig, finde ich, den Neuen, die oft träge wirkenden Strukturen einer Partei näher zu bringen. Ich denke, es ist oftmals einfacher, Einfluss zu nehmen, als es von außen scheint. Das ist gerade wichtig, wenn es auch darum geht, alte und verkrustete Strukturen manchmal aufzubrechen, mit neuem Personal in Gremien und für Parlamente sich neu zu ordnen und wieder mehr Menschen erreichen zu können. Und durch die Erneuerungskampagne, die jetzt gerade läuft, mit all den Neuen, hoffe ich mir, dass wir diesen Wandel wirklich strukturell und bundesweit umsetzen können. Und da sind zum Beispiel Quoten für Arbeiten und migrantische Menschen oder eben auch Neumitglieder sicher total gute Ansätze.
Da sind wir wieder. Ihr habt ja jetzt in den Sprachnachrichten einige gute Gründe dafür gehört, einzutreten in die Linkspartei und auch einige gehört, die sich dagegen entschieden haben. Ein Grund, warum einige Leute jetzt auch eintreten, ist halt der starke Rechtsruck und dass die Menschen das Gefühl haben, wir müssen dem jetzt wirklich mal was entgegensetzen. Und da ist jetzt ganz schön viel passiert Anfang des Jahres. Und darüber werden Valentin und ich in der Abmoderation auch nochmal sprechen. Das wollten wir euch schon mal ankündigen, dass wir da auch nochmal ein bisschen über die aktuellen Proteste sprechen, wie die eigentlich so groß geworden sind und was vielleicht auch gegen die AfD helfen kann.
Ja, jetzt möchten wir euch aber erstmal ganz viel Spaß wünschen beim Gespräch mit Litza.
Viel Spaß. Hallo, jetzt zum Podcast-Gespräch. Wir haben uns jetzt hier mit Litza in Berlin-Kreuzberg getroffen und sitzen zusammen in so einem Hinterhofbüro. Und ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Hallo, Litza.
Hi.
Hi.
Ja, stell dich doch gerne einfach nochmal den Hörerinnen und Hörern vor. Du bist ja jetzt schon lange in sozialen Bewegungen aktiv und jetzt bist du in die Linke eingetreten. Und du hast sogar davon auf dem letzten Parteitag erzählt. Warum hast du denn das gemacht?
Genau, ich bin Litza. Ich bin schon lange aktivistisch aktiv. Insbesondere war ich in der Migrationsbewegung aktiv, habe die Seebrücke mitgegründet und denke aber auch in diesem Kontext schon lange darüber nach, wie eigentlich linke Realpolitik vielleicht auch anders gestaltet werden kann. Und da in diesem Zuge habe ich mich natürlich auch mit der Linkspartei schon länger beschäftigt. Und ich glaube, es ist gerade wirklich besteht eine große Chance, die Partei wirklich grundsätzlich zu erneuern und zu stärken. Und davon will ich Teil sein. Und deswegen bin ich in Die Linke eingetreten und habe auch die Kampagne Eine Linke für alle mitgestartet.
Ja, cool. Da werden wir auf jeden Fall im weiteren Gespräch nochmal näher drauf eingehen. Ich muss gerade daran denken, Litza, du warst ja schon mal bei uns im Podcast zu Gast. Damals ging es auch um Parteien, aber sehr viel weniger um die Linkspartei, sondern um die Grünen. Das war im Bundestagswahlkampf im letzten. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann war da so ein bisschen dein Fokus, dass du gesagt hast, okay, die Grünen werden auf jeden Fall Teil der nächsten Regierung sein. Ob das gut oder schlecht wird, hängt so ein bisschen davon ab, ob da jetzt die richtigen Leute reingehen. Jetzt, 2 Jahre später, ist die Linkspartei bei dir im Fokus. Wie kam es dazu?
Ja, ich habe auch auf dem Weg hierhin zum Gespräch mit euch, habe ich auch tatsächlich darüber nachgedacht, dass ich ja schon mal in dem Podcast war und dass ich da ja eine ganz andere Strategie hatte, würde ich sagen. Und habe selber dann nochmal reflektiert, habe einfach gemerkt, dass ich auch einfach viel gelernt habe in den letzten 2 Jahren und dass aber tatsächlich der Grund, warum ich jetzt dieses Projekt mache, eben auch mit dem, was ich davor gemacht habe, zusammenhängt und eher aufeinander aufbaut. Zu der Zeit hatten wir ja überlegt, also mit einer Gruppe von Leuten, ob es nicht das Richtige ist, dass Menschen aus Bewegungen kandidieren und eben bei Linken oder auch Grünen in den Bundestag einziehen. Mittlerweile denke ich nicht mehr, dass das die richtige Strategie ist, weil für mich ist eigentlich die letzten Jahre gezeigt haben, dass du zum Beispiel als grüner Bundestagsabgeordneter in der aktuellen Situation in der Ampel oder einfach auch, wenn du einfach nur ein Bundestagsabgeordneter dann bist, sehr wenig ausrichten kannst. Also du bist eine ganz kleine Stimme. Wir sehen ja auch immer mehr, dass die Menschen, die vielleicht die Linken der Grünen sind, eigentlich nichts verhindern konnten. Sie konnten nicht die Asylrechtsverschärfung verhindern, konnten sich auch nicht für eine sozialere Politik einsetzen, sondern sind da so ein bisschen mitgehangen und gefangen, was die Partei macht. Trotzdem denke ich, ist es natürlich gut, wenn da auch gute Leute sitzen und die ihr Bestes geben. Aber für eine wirklich größere gesellschaftliche Veränderung reicht das bei weitem nicht aus. Und da bin ich der Meinung, dass es doch wirklich eine starke linke Partei braucht, die einfach eine viel größere Stimme hat, die Themen setzen kann und die ganz klare Positionen hat und weniger einzelne Personen, die für Themen kämpfen.
Mhm. Das heißt, man könnte vielleicht so ein bisschen sagen, die strategische Verschiebung, die da bei dir stattgefunden hat, das war so ein bisschen einerseits praktisch diese... Beim letzten Mal ging es noch sehr stark darum, so wer sitzt da im Bundestag, wer entscheidet. Und jetzt hat sich es stärker hinbewegt zu so einem gesamtgesellschaftlichen Projekt, Mehrheiten, progressive Mehrheiten, die halt über einzelne Parteien hinausreichen, könnte man das so sagen?
Ja, ich würde schon sagen, mehr in die Richtung einer größeren Organisierung, würde ich sagen. Weil ich glaube trotzdem wichtig, die einzelnen Leute können auch einiges ausrichten, aber es braucht eigentlich wirklich eine linke Kraft. Ich glaube, das ist die Verschiebung und die müssen wir aufbauen.
Ja, da seid ihr jetzt auch schon dabei mit der Erneuerungskampagne, eine Linke für alle. Das ist ja alles erstmal ziemlich breit, also sowohl eine Linke für alle als auch Erneuerung. Das kann ja ziemlich viel heißen und von daher versuchen wir jetzt erstmal im ersten Teil des Gesprächs ein bisschen besser zu verstehen, was ihr da eigentlich machen wollt. Was ist denn euer Ziel dabei und was würdest du sagen, ist die größte Chance von dieser Erneuerungskampagne?
Also ich glaube, die größte Chance ist insgesamt, dass die Linke gerade an einem Moment ist, wo sie sich auf eine Art neu definieren kann. Das ist einfach aufgrund der Spaltung und dem Weggang eben einiger von um Wagenknecht herum. Und dadurch ist die Linke erstmal befreit von diesem sich zermürbenden internen Kampf. Und ich würde sagen, die Linke hat eigentlich lange verpasst, so einen Schritt der Erneuerung zu gehen. Und damit meine ich auch wirklich eine grundsätzliche strategische Erneuerung in sehr vielen verschiedenen Bereichen Partei. Das ist natürlich ein riesiges Projekt. Das wird auch nicht in 2 Jahren abgeschlossen sein. Aber es gilt jetzt, die Fundamente dafür zu legen. Und das ist erstmal, glaube ich, eine totale Chance, aus der Krise heraus diesen Weg zu gehen. Und das ist absolut der richtige Moment. Und ich glaube, die Chance besteht darin, dass wir vielleicht, wenn es irgendwie klappt, in den nächsten Jahren doch eine starke linke Partei aufbauen könnten, die wirklich handlungsfähig ist, die reagieren kann und die insbesondere einfach Wahlen gewinnt, Gesellschaft organisiert und Mehrheiten organisiert. Und das ist auch das Ziel.
Mhm. Das heißt, man könnte vielleicht sagen, aktuell, wie du gesagt hast, die Linke ist in der Krise irgendwie, jetzt hat sich die Bundestagsfraktion auch aufgelöst, es ist irgendwie gerade ja so ein bisschen am Tiefpunkt, könnte man sagen, im Vergleich zu den letzten Jahren. Und du sagst, dieser Tiefpunkt ist eigentlich jetzt der perfekte Moment, um etwas Neues aufzubauen daraus. Könntest du vielleicht nochmal uns so ein bisschen mitnehmen, wie sowas dann konkret aussieht? Also was Neues aufbauen, eine große Organisierung, was sind so die konkreten Aspekte, an denen ihr da arbeitet? Worum geht es da genau?
Genau, ich würde einmal sagen, der Tiefpunkt ist fast schon ein bisschen vorbei wieder. Sieht man, ist wahrscheinlich in der breiten Öffentlichkeit noch nicht so sichtbar. Aber ich würde sagen, der Tiefpunkt war wirklich so vielleicht letztes Jahr im Frühling, wo noch nicht klar war, dass die Trennung bevorsteht, wo man wirklich im absoluten Null, wo es wirklich in einem Zustand war, wo sich nichts mehr bewegt hat. Und ich sehe es jetzt auch so, dass mit diesen Schritten wurde irgendwie der Plan 25, den es auch niemand kennt, aber wo das erste Mal wirklich gesagt wird, wir wollen strategisch einen Prozess organisieren, wie wir uns verändern und erneuern, losgetreten. Und wir sind jetzt eigentlich, stehen da am Anfang von. Und für mich, also für mich persönlich hat der sehr viel verschiedene Bereiche. Also einmal geht es darum, als Partei wieder in die Gesellschaft zu wirken und Vertrauen aufzubauen. Da ist, wenn wir uns Beispiele anschauen, was gibt es für erfolgreiche linke Parteien, waren ja auch bei euch schon mal zu Gast, die KPÖ, aber auch die Belgische ArbeiterInnenpartei, sind es eher Parteien, weniger wie in vielleicht in den Jahren davor, die auf so Bewegungsmomente und Bewegungen gesetzt hat, das haben wir jetzt Podemos, sondern eigentlich Parteien, die auf eine sehr konkrete und auch kleinteilige Organisierung setzen und es auch eigentlich so sehen, dass die wichtigste politische Arbeit eigentlich zwischen den Wahlen stattfindet, dass du wirklich versuchst, die Menschen zu erreichen. Damit hat die Linke hat schon vor ein paar Jahren angefangen, im Kleinen auch so Organizing aufzubauen. Es gibt auch schon KVen, also Kreisverbände, die für das versuchen auch schon anzuwenden. Und ich glaube, da braucht es eine extreme Stärkung und wirklich zu gucken, wie, was für Maßnahmen müssen da gemacht werden, damit man auch wirklich die Zielgruppen erreicht, die man ansprechen will. Und das auf einer sehr konsequenten und täglichen Basis. Und ich glaube, dass diese vertrauensaufbauende Basisarbeit wirklich ein Grundstein einmal für die Erneuerung ist und super wichtig. Und auf der anderen Seite sehe ich auch, die andere Seite muss die Linke kampagnenfähiger werden. Das heißt, in der Lage sein, auch bundesweit sehr schnell zu reagieren oder auch Themen selber zu setzen. Das klappt, würde ich sagen, auch nicht so gut. Das ist auch schwierig, aber ich glaube, dass du A, aus den Erkenntnissen, die du aus der Basisarbeit hast, wo du ja auch einen viel größeren Wissensschatz eigentlich hast, was sind die Probleme der Menschen, wenn du im täglichen Gespräch bist, dass auch diese Probleme bundesweit aufgezeigt werden, angeprangert werden und somit auch gezeigt wird, für was die Partei eigentlich steht.
Ja, voll spannend. Jetzt ist es ja aber so, dass so ein Ansatz, der so sehr auf Basisarbeit beruht, extrem viele Leute braucht und Parteien ganz schöne Tanker sind und es ganz schön schwierig ist, gerade in der Breite Parteien zu verändern. Wie ist denn da euer Ansatz?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es wird auch eine sehr große Herausforderung. Das können wir natürlich nicht alleine machen. Ich glaube aber trotzdem, dass es auch viel Bereitschaft gerade in der Linken dafür gibt, eben weil es so schwierig gerade ist und weil vielleicht auch die Situation zeigt, dass es vielleicht neue Methoden und Mittel braucht. Und es ist eben auch nicht so, dass wir das jetzt neu mitbringen, sondern es gibt bereits in der Linken viele Leute, die sich schon lange zu Gedanken machen. Es gibt ja auch schon im Karl-Liebknecht-Haus eine Organizing-Abteilung, die schon viel erprobt haben und auch einzelne Erfolge auch errungen haben, indem sie eben zum Beispiel Organizing in Wahlkämpfen im Lokalen eingesetzt haben. Und es gibt ja auch zum Beispiel schon dieses Netzwerk Linke hilft. Es kennen nicht viele, aber die machen eigentlich genau diese Beratungen. Und ich glaube, dass man auf vielem aufbauen kann, das vielleicht auch besser koordinieren kann und vielleicht auch gucken kann, wie kann man Einzelne, die Sachen, die gut laufen, vielleicht auch in der Fläche mehr etablieren. Und ich hoffe einfach, dass es auch noch viele andere Leute gibt, die auch denken, es ist wichtig, eine linke Partei zu haben und sich dem anschließen. Es deutet für mich ein bisschen darauf hin, dass tatsächlich einfach nach dem Kampagnenstart, und es ist ja auch nicht nur unsere Kampagne, sondern es gibt ja auch noch dieses Wir jetzt hier Bündnis, was eher so aus linksradikalen Bewegungskontext kommt, wo aber auch viele eingetreten sind und sagen, wir wollen genau diese Basisarbeit mit aufbauen. Und ich glaube, mit den ganzen Leuten müssen wir es versuchen. Mhm.
Ja, du hattest jetzt ja gerade schon angesprochen, so, dass es letztendlich natürlich einerseits viele gute Leute gibt in der Linken, die man irgendwie unterstützen muss und aber eben auch viele neue, gute Leute braucht, die mitmachen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe in der letzten Zeit auf jeden Fall so in meinem persönlichen Umfeld auch viel mitbekommen, dass es auf jeden Fall was ist, worüber geredet wird. So. Also wer tritt ein, wer tritt nicht ein, warum und so weiter. Das sind alles Themen, die da so immer mal wieder auf den Tisch kamen. Und wir haben jetzt ja auch in der Anmoderation jetzt zu dieser Folge auch noch mal ein paar Stimmen gehört von Leuten, die eben erzählen, wie sie da rangehen. Kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen berichten, wie du das so in deinem persönlichen Umfeld wahrnimmst, so diese Diskussion? Also welche Stimmen kennst du da?
Ja, also ich habe eigentlich das Gefühl, dass diese Diskussion schon seit Jahren irgendwie da ist, dass immer wieder Leute auch eher aus Kontexten, die vielleicht sich nie so nah einer Partei gefühlt haben, überlegt haben, okay, vielleicht müssen wir doch in diese Richtung gehen. Und tatsächlich bin ich absolut überrascht, nahezu überwältigt, wie krass in meinem Umfeld die Leute das unterstützen. Also so sagen, oder wie sie einfach für sich auch entschieden haben, dann ist es der Weg, wo ich eigentlich nie vorher damit gerechnet habe. Personen, die immer vorher gesagt haben, nee, eine Partei kommt für sie gar nicht in Frage, haben jetzt auch einfach entschieden, sie treten in die Linke ein. Und ich glaube, das kommt schon daraus, dass eben einerseits klar den Personen, die auch wir mit der Kampagne erreichen wollten, war jetzt ja noch nicht eine riesig große, breite Masse, sondern wir haben genau überlegt, wir brauchen Leute, die auf eine Art politische Vorerfahrung haben und die wirklich Lust haben, in die Linke mit reinzugehen und diese Erneuerung und die Stärkung voranzubringen. Und hatte eher den Eindruck, dass da sehr viel Bereitschaft besteht, wo ich echt super überrascht war. Natürlich gibt es auch Stimmen, die sagen, ob das die richtige Strategie ist. Ich sage ja aber auch auf keinen Fall, dass jetzt alle diese Strategie wählen sollen oder dass es nicht mehr wichtig ist, Bewegungen zu organisieren und diese Eskalationsmomente oder Momente, wo wirklich Kraft auf der Straße entsteht, um Gottes Willen, die soll es nach wie vor geben und die muss es geben.
Hallo. Ich möchte mich kurz bei unseren Fördermitgliedern bedanken. Ihr ermöglicht es, dass wir jeden Monat unabhängig und werbefrei diesen Podcast produzieren können. Wenn ihr noch nicht dabei seid, uns aber auch gerne unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach machen. Klickt unten auf den Link in den Shownotes und schließt eine Fördermitgliedschaft ab. Schon mit 3 € seid ihr dabei und unterstützt uns und den Dissens-Podcast im Doppelpack. Ganz vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Wir haben ja relativ viel jetzt schon drüber gesprochen, was euer Plan aktuell ist. Und du hast jetzt auch schon viel gesagt, was vielleicht auch schon ganz gut läuft im Kern und man irgendwie noch verbessern kann oder wo ihr noch mit ansetzt. Und vielleicht ist es aber trotzdem auch spannend, nochmal darauf zu gucken, was eigentlich die Gründe dafür sind, dass es der Linkspartei aktuell so schlecht geht und auch, dass die Umfragewerte so schlecht sind. Was ist denn dein Eindruck, jetzt mal jenseits von dem, was so ganz offensichtlich ist mit der Zerstrittenheit der Partei, wo lässt denn die Linkspartei so das meiste Potenzial liegen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage und habe ich noch auf keinen Fall eine fertige Antwort drauf. Ich glaube, dass es generell nicht leicht ist, eben eigentlich diese bestehende Zustimmung für bestimmte Themen, das haben wir ja immer wieder Umfragen, so und so viel sind eigentlich dafür, dass vielleicht Wohnen anders gestaltet wird und nicht profitorientiert oder so und so viel, 80% wollen eigentlich mehr Sozialleistungen und ein stärkeres Sozialsystem. Trotzdem wird es ja die ganze Zeit abgebaut und irgendwie passiert auch nichts. Und ich finde es eine total gute Frage, warum dass die Linke das eigentlich nicht anzapfen kann, also eigentlich diese Unzufriedenheit organisieren kann. Andererseits glaube ich, dass es auch ein größeres gesellschaftliches Problem da gibt, offensichtlich, dass alle gesellschaftliche Klassen eigentlich nach unten treten. Und das haben wir ja jetzt ja auch wieder in der Linkspartei gesehen. Darauf beruht ja auch eigentlich die Spaltung, weil wir auch da eine Uneinigkeit war. Was ist die strategische Richtung? Und die eine Seite ja auch ganz klar gesagt haben, sie orientieren sich an der Richtung, dass wir eben gucken, sind es dann Menschen, die geflüchtet sind, die hier irgendwie schuld sind an vielem. Und ich glaube, dass es wirklich jetzt ein Versuch wert ist, zu versuchen, eine Kommunikation und narrative Erzählungen zu haben, die das nicht machen. Und das, ich glaube aber auch nicht, dass das von heute auf morgen funktioniert, weil es gibt ja auch ausreichend Forschung darüber, dass kaum jemand nach oben guckt und dass es dazu einfach keine größere Basis gibt. Sogar, dass Leute, die sehr prekär sind, trotzdem nicht dafür sind, dass Menschen geholfen wird, die noch prekärer sind. Und ich glaube aber auch, dass eine linke Partei dazu eigentlich einen Beitrag leisten kann und sollte, diese Art von Erzählung und Narrative in ihrem Tun immer nach vorne zu stellen. Und eben, dass es wirklich darum geht, wir sind gemeinsam betroffen von ganz vielem und wir treten eben nicht nach unten, wir spalten uns nicht, sondern wir versuchen eben da die größeren Interessen, die wir alle haben, zusammenzufassen.
Ja, ich glaube, das ist ja auf jeden Fall auch so ein bisschen so ein Paradox linker Politik allgemein, nicht nur jetzt der Linkspartei im Moment, dass es einerseits also Gesellschaften gibt, die immer ungleicher werden und gleichzeitig die Mobilisierung von so diesen Klasseninteressen, wenn man so will, politisch immer schwieriger wird. Also da gibt es ja einerseits auch so ein bisschen, du hast es ja gerade schon gesagt, diese Umfragen, die immer wieder zeigen, die Mehrheit der Menschen ist dafür, die Ungleichheit zu bekämpfen. Und dann wählen die Leute aber doch anders, weil sie dazu neigen, ihre eigenen Interessen in dem Sinne vielleicht noch nicht mal so klar zu sehen, sondern sich zuzurechnen zu einer Gruppe, zu der sie gerne dazugehören würden. Ne? Also es gibt ja, ich weiß gar nicht mehr, wer es jetzt genau gesagt hat, aber es gibt dieses Zitat mit, es gibt in Amerika keine ArbeiterInnen, es gibt nur verhinderte Millionäre. Und das ist eben genau dieses Mindset, was dazu führt, dass Leute, die eigentlich profitieren würden von linker Politik, oft eben dann doch eher rechten Parteien ihre Stimme geben. Und das ist, glaube ich, sowas, was ja kein spezifisch deutsches Problem ist, aber ja irgendwie so ein Paradox, mit dem linke Politik einfach umgehen muss.
Das hatten wir eben auch schon kurz drüber gesprochen im Vorgespräch, dass genau wir einerseits diese Umfragewerte haben, die diese ganzen Problematiken aufmachen. Also Leute wählen in Anführungsstrichen gegen ihre Interessen und immer stärker ja auch entlang kultureller Orientierungslinien und in gewisser Weise gegen ihre Interessen. Und gleichzeitig weiß man ja zum Beispiel auch, dass dieses Narrativ von Sozialkonkurrenz ganz stark auch in Wahlkämpfen geschaffen wurde. Also ich weiß, dass zum Beispiel in den USA gab es ja in den Reagan-Wahlkämpfen ganz stark dieses Motiv der schwarzen, alleinerziehenden Frau, die ganz viele Kinder hat und sich auf den Sozialstaat ausruht. Analog gab es das ja in Deutschland auch mit Florida Rolf, der ein Rentner war, der hat IV, dann war er noch kein Rentner. Ich glaube, er hat IV bezogen und auf Florida gelebt und die Bild-Zeitung hat damit so eine ganze Kampagnenserie gemacht in den 2000ern und wo dieses Bild von hier gibt es Leute, die ruhen sich auf dem Sozialstaat aus, total stark geschaffen wurde, obwohl das ja statistisch wirklich Quatsch ist. Also es gibt es fast nicht. Die meisten Leute, die Hartz IV beziehen, sind chronisch krank und können gar nicht. Es ist einfach nicht möglich, dass die so viel arbeiten. Sondern eigentlich müssen wir aus einer sozialen Gerechtigkeitsperspektive sagen, die müssen noch viel besser unterstützt werden. Und es ist krass, dass die überhaupt Hartz IV beziehen und nicht bessere Sozialleistungen. Das, finde ich, ist also eine spannende Frage in diesem Bereich gerade. Wie stark arbeitet man mit dem, was da ist? Und wie stark kann man durch Kampagnen auch Narrative verändern oder Einstellungen auch verändern?
Also ich glaube, es geht total stark darum, diese anderen Bilder zu schaffen und zu zeigen, die einfach der Realität auch entsprechen und die dann eben dem widersprechen, was wir eben oft einfach durch diese gesamten Narrative in unserem Kopf haben. Und es geht ja zum Beispiel jetzt ja auch ganz bei sozialer Gerechtigkeit, ganz oft sind ja auch Menschen, die einfach nicht von ihrer Arbeit leben können oder die viel zu wenig Geld haben, dass die sind aber kaum im Diskurs oder eben, wie du gerade gesagt hast, irgendeine Personen, die chronisch krank sind. Oder was ist eigentlich unsere Vorstellung von Armut? Da finde ich es tatsächlich am krassesten, dass sich, wie Armut sich vorgestellt wird, total stigmatisiert, super krass stereotypartig als einfach eine Person, die irgendwie faul rumsitzt. Und in den wenigsten Fällen ist das die Realität. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr harter Kampf. Aber ich glaube, das ist die einzige Art, da zu versuchen, zugegen anzukommen. Und auf der anderen Seite tatsächlich den Gebrauchswert der Partei zu zeigen. Also, dass einfach Menschen wissen, das bringt es mir auch. Oder da werde ich wirklich unterstützt. Und das ist wirklich eine Veränderung. Das heißt, wir müssen auch Veränderungen, die geschafft wurden, an die Personen zurückkommunizieren. Also, es ist ein komplexes Geflecht, was eigentlich funktionieren muss, dass Menschen merken, okay, es macht halt doch einen Unterschied, wer in der Politik ist und wer was macht. Und ich glaube gerade, dass wir in einer Situation sind, wo eben Vertrauen so stark verloren wurde, weil wir ganz oft ja auch über Probleme reden oder Lösungen uns verkauft werden, die de facto nichts lösen und nichts verändern und deswegen auch die Menschen einfach nicht mehr wissen. Und ich meine, es geht mir teilweise selber auch so, dass ich sage so, dass ich mir denke so, was macht das dann noch für einen Unterschied? Und ich glaube, da müssen wir ran und zeigen, doch Politik bestimmt dein ganzes Leben und kann dementsprechend halt auch Sachen verändern.
Wir sind ja jetzt auch so ein bisschen bei dem Thema, also so eine kulturelle Verwurzelung von Politik und wem rechnet man sich zu, wem rechnet man sich nicht zu, wem gibt man Schuld für die eigene missliche Lage, was sind so Moralvorstellungen, die irgendwie sehr verankert sind und die möglicherweise auch so eine politische Mobilisierung von Klasseninteressen verhindern oder denen im Weg stehen. Und da fand ich auch ganz interessant, es gibt ja von Steffen Mau jetzt dieses neue Buch Triggerpunkte, wo er eben einfach mal guckt, wie sind denn gesellschaftlich Einstellungen gelagert. Und da beobachtet er zum Beispiel, dass in den 70er Jahren es noch so war, dass praktisch die dass so die Vorstellung, dass Leistung sich lohnt, eine Einstellung war, die vor allem in den oberen Schichten sehr vertreten war und bei den einfachen ArbeiterInnen man praktisch gesagt hat, nein, es ist nicht nur die Leistung, sondern wir sind hier zum Beispiel auch gezwungen, unsere Arbeitskraft zu verkaufen und dadurch können wir gar nicht so reich werden wie die Leute, denen die Fabriken gehören. Und dass sich das in den letzten Jahren eben total verschoben hat, dass es mittlerweile eigentlich die einfachen Arbeiter sind, die am stärksten an dieses Prinzip glauben, die Reichen eigentlich sich der Ungerechtigkeit immer bewusster werden und wissen, dass es nicht an Leistung liegt, dass sie reich sind und dass es aber eben praktisch die einfachen Arbeiter sind, die sehr empfänglich werden für Sozialchauvinismus dann zum Beispiel gegenüber den Leuten, die Hartz IV beziehen. Und das ist auch sowas, so in Vorbereitung auf die Folge muss ich da auch nochmal jetzt dran denken, an so diese ganze Debatte, die wir jetzt ums Bürgergeld hatten und wie da rechte Akteure eben extrem darauf gesetzt haben, die Leute, die unterbezahlt arbeiten gehen, jetzt aufzuhetzen gegen die Leute, die gar keine Arbeit haben. Und das ist irgendwie auch so ein Aspekt, der einfach heftig ist und der natürlich, wo ich auch den Eindruck habe, da gibt es eben auch einen Kulturkampf, den man aber auch von links mitführen muss, weil sonst verändern sich so die Baselines eigentlich gesellschaftlich, dass man da auch gar nicht mehr gegen ankommt.
Ja, also ich finde es einen total spannenden Aspekt und insbesondere, wie verändert man einfach ein so festsitzendes Paradigma oder irgendwie Leitbild? Ich glaube, das wird Jahre dauern, ehrlich gesagt, weil sich das ja auch über Jahre aufgebaut hat. Und ich finde es auch immer wieder spannend, wie man sieht, auch wer hat irgendwie eine starke Lobby auch im öffentlichen Diskurs. Fand ich auch zum Beispiel bei dieser Elterngeldgeschichte, wo das Elterngeld für sehr reiche oder sehr gut verdienende Paare gekürzt werden sollte. Und innerhalb von einem Tag irgendwie alle Medien überall waren ganz laute Stimmen von Müttern, Vätern und so weiter, die sich dagegen gesetzt haben. Wobei diese Bürgergelddebatte, da habe ich das Gefühl, da wurde nur irgendwie, also überhaupt nicht mal von den, ging es gar nicht darum, dass es eigentlich total notwendig ist und dass es immer noch viel, viel, viel zu wenig ist. Und das ist, glaube ich, finde ich auch einen krassen Aspekt, dass es einfach kaum diese Stimme gibt, die dafür kämpft und die dann auch vielleicht dazu führen könnte, dass sich dieses Leitbild oder so ändert. Und genau, ich glaube, das ist echt auch eben eine große Aufgabe und ich glaube auch, dass es eine Aufgabe einer linken Partei ist, genau diese Interessen wieder zu organisieren und hörbar machen. Und ich würde sagen, im Kleinen ist es ja in Teilen in verschiedenen Kämpfen gelungen. Also wenn wir uns anschauen, irgendwie vielleicht in Teilen in Krankenhauskämpfen, jetzt nicht riesig im medialen Diskurs, aber wo auch, glaube ich, ein neues Verständnis oder so ein Klassenbewusstsein entstanden ist oder auch vielleicht auch in den Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Verkehrsbereich. Und ich glaube, dass es genau diese Kämpfe auch sind, die eine linke Partei unterstützen muss, stärken muss und genau auch diese Gruppen, die sie ansprechen muss und mitorganisieren muss.
Mhm. Ich finde es irgendwie voll interessant, weil ich finde, eine Sache sind ja die Gruppen, die man ansprechen muss. Und die Frage ist dann ja, mit welchen Themen genau. Und ich finde jetzt, so wie wir darüber gesprochen haben, gibt es ja echt so ein bisschen zwei Seiten einer Medaille. Und die eine Seite ist tatsächlich einfach die Erbengesellschaft, wo einfach, ich glaube, dass das auch ein Grund dafür ist, dass die, vor allem die reichen Leute wissen, dass es nicht an Leistung liegt, weil die genau die Erfahrung gerade machen in unserer Generation und ein bisschen älter, dass sie zum Beispiel, um sich eine Wohnung oder eine Innenstadt zu kaufen oder ein Haus, dass das nur geht, wenn man erbt. Und die Leute wissen natürlich ganz genau, dass sie das nicht verdient haben, das, was sie halt erben. Während das ja aber ein Diskurs ist, der total unsichtbar ist und dadurch auch für die Leute, die nicht erben, unsichtbar bleibt. Also die sehen das ja gar nicht, was für Mengen an Geld da eigentlich transferiert werden von einer Generation zur nächsten. Und die andere Seite ist dann halt genau die Seite der armen Leute, wo den Leuten, glaube ich, auch überhaupt nicht bewusst ist, in Anführungsstrichen, was für großer Gesellschaft die sich eigentlich bewegen. Also weil wenn man sich nochmal die Zahlen anguckt, wir haben das letztens erst nachgeguckt, 20% der deutschen Bevölkerung liegen an der Armutsgrenze. Und 20%, das sind so, jetzt mal überschlagen, 15 Millionen Leute in Deutschland. Und davon sind 5 Millionen ungefähr arbeitslos. Und dann hat man einfach noch einen riesigen Sektor an Leuten, denen es wirklich nicht gut geht und die darunter krass leiden und die jetzt aber halt noch gegeneinander ausgespielt werden und wo, glaube ich, schon echt die Frage ist, wie man das hinbekommt. Ich würde immer so ein bisschen Abstand von Klassenbewusstsein, weil ich glaube, dass das sozusagen die deutsche Gesellschaft nicht mehr so richtig abbildet, aber irgendwie so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie viele Leute das eigentlich sind und auch wie wenig Leute es sind, die das Geld haben.
vielleicht eine Sache zu dem Klassenbewusstsein. Ich glaube auch, dass die Gesellschaft sich verändert hat, aber ich glaube, dass es braucht trotzdem neue Gemeinsamkeiten und vielleicht eben eine neue Art, wie ein Klassenbewusstsein heutzutage aussieht in dieser sehr veränderten Gesellschaft, indem man zum Beispiel merkt, krass, ich gehöre zu einfach einem großen Teil von so und so vielen Millionen Leuten, die einfach nur so viel Geld haben oder die aufgrund dessen sich einfach diese und diese Sachen nicht leisten können, die da was Geteiltes haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich komplett notwendig aufzubauen, weil es genau einfach diese Vorstellung fehlt. Und ich meine, es ist ja auch letztens diese ZDF-Doku über die Superreichen, fand ich echt auch selber nochmal zu sehen, richtig krass, einfach in was für ein Paralleluniversum die leben, wie versteckt und heimlich und ist einfach für die meisten sogar irgendwie mittlerweile sehr privilegierte Personen wie ich, das einfach überhaupt nicht sehe. Und wenn ich jetzt auch irgendwie an meine Mutter denke, die zum Beispiel auch von Armut betroffen ist, das ist einfach eine krass andere Realität, wenn du einfach überlegen musst. Und auch wie die Sozialleistungen teilweise gestrickt sind, was für Steine sie dir immer wieder in den Weg werfen, da kannst du einfach gar nicht weiterkommen und daraus wieder kommen.
Ja, und das ist irgendwie krass, weil die Leute ja genau die sind, die sich nicht wehren können, weil die so wenig Zeit haben und so krass hasseln in ihrem Leben, dass sie das gar nicht nachvollziehen können und dann auch gar nicht demonstrieren gehen können. Also ich habe jetzt gerade, gab es nochmal so eine Tagesschau-Slide zu dem neuen Haushalt und wer jetzt eigentlich in diesen Sparsachen am meisten auf die höchsten Mehrbelastungen zukommen und die höchsten Mehrbelastungen kommen auf alleinerziehende Mütter, also Alleinerziehende, die ja meistens alleinerziehende Mütter sind, zu, einfach weil die keine Lobby haben. Die haben einfach keine Zeit, sich dann noch darum zu kümmern, dass sie irgendwie politisch vertreten werden. Mhm. Und das finde ich ist halt echt eine spannende Frage in Bezug auf eine linke Partei, wie man es schafft, Leute dafür zu mobilisieren, sich genau für diese Leute im Grunde ja einzusetzen, die selber keine Zeit dazu haben. Ja. So, und sich mit denen solidarisch zu fühlen.
Ja, das ist auch ein Stück weit eine strukturelle Herausforderung einfach bei linker Politik. Ne? Dass man einerseits möchte man keine reine Stellvertreterpolitik ja auch machen. Ne? Also man möchte ja auch nicht nur für die Leute immer sprechen, sondern man möchte ja auch denen die Möglichkeit geben, sich einzubringen. Und gleichzeitig sind die Leute, die man versucht zu vertreten, zu stärken, eben genau die, für die die Hürden, sich zu engagieren und einzubringen, am höchsten sind. Und damit muss man auf jeden Fall umgehen. Litzer, du hast ja jetzt so das Schlagwort nochmal gesagt von das Gemeinsame, was man irgendwie teilt. Ne? Also so eine Art neues Klassenbewusstsein vielleicht, was es bräuchte, von so, wo stehe ich in der Gesellschaft und wer steht da noch alles? Ne? Also könnte man das vielleicht übersetzen. Gleichzeitig, wir sind ja jetzt noch beim Thema Herausforderungen für die Linkspartei. Und da sieht man ja eben ganz deutlich, dass eigentlich die Krisen der letzten Jahre eigentlich alle welche waren, von denen die Linke, gesellschaftliche Linke, nicht profitieren konnte. Also da gibt's ja einerseits Krieg, da hat sich die gesellschaftliche Linke dran zerlegt. Dann gab es Corona, da hat sich es auch ganz schön dran zerlegt. Dann aber auch die Themen wie Migration, das wäre dann ein bisschen der Kampf zwischen Sarah Wagenknecht und ihren Gefolgsleuten und dem Rest der Linkspartei, wo es da eben auch sehr stark zur Sache ging. Aber auch bei Klima ist es ja auch immer wieder so eine Frage, ne? Ob da auch eigentlich, also inwieweit das auch spaltet, das linke Lager, die Einstellung zu stärkerem Klimaschutz. Warum ist es so? Also warum, normalerweise, ich habe das Gefühl, als Linke haben wir, also beziehungsweise wenn ich von mir selbst spreche, habe ich eigentlich immer wieder so den Eindruck, okay, eigentlich kann doch linke Politik auch von Krisen fast, müsste doch eigentlich fast profitieren können. Wenn es den Leuten, wenn es Schwierigkeiten gibt, dann stellen sie sich grundsätzlichere Fragen dazu, wie die Gesellschaft organisiert ist, woran das liegt, dass es ihnen schlecht geht und könnten ja dann eben auch zu dem Schluss kommen, dass sich was ändern muss. Aber scheinbar passiert das nicht. Wie blickst du da drauf, auf diese ganzen vielen Spaltungslinien, die sich innerhalb des linken Lagers in den letzten Jahren so immer wieder auftun?
Also mir fallen da so zwei Aspekte ein, die ich da, glaube ich, ganz wichtig finde. Also einmal, glaube ich, fällt sowieso dieses gemeinsame Feld linken Leuten nicht so leicht. Also das merken wir in unseren kleinen Gruppen, aber auch eben in größeren Zusammenhängen. Und ich glaube, das ist echt ein krass großes Problem, eine richtig große Herausforderung. Und ich glaube, wir brauchen eine neue gemeinsam handelnde linke Praxis, die weniger vielleicht sich über theoretische Texte zerlegt, diskutiert und so weiter. Natürlich ist auch wichtig, irgendwie ein theoretisches Fundament zu haben, aber die wirklich mehr in der Praxis, im Handeln, das Gemeinsame entdeckt und guckt, wie können wir so die Gesellschaft organisieren. Und ich hoffe, dass die Linkspartei sich in diese Richtung entwickeln kann und auch Teil von dieser neuen Praxis werden kann. Und auf der anderen Seite, genau, die Frage mit den Krisen. Warum kann die Linke nicht genau in diesen Krisen organisieren und irgendwie Unterstützung gewinnen? Also das ist wirklich meine eigene Spekulation. Aber ich habe den Eindruck, dass sich in so Krisen eigentlich bei den Menschen eher so der Horizont so verengt und dass eher das Angstgefühl vorherrschend ist. Und das Angstgefühl ist so das Gegenteil, glaube ich, von dem von Solidarität und Teilen. Und ich glaube auch, dieses Angstgefühl wird von jeder schlechten Nachricht und Krise weiter geschürt. Und ich glaube auch, dass wir deswegen auch als Linke insgesamt oder auch als linke Partei gar nicht mehr auch so mit dieser Angstkommunikation arbeiten sollten, weil das bezahlt im Endeffekt auf das falsche Konto ein, und zwar auf das Konto der Rechten. Und die werden immer stärker. Und ich glaube, wir müssen eigentlich deutlich freundlicher werden, netter und sympathischer und konfliktfreier und auch in unserer öffentlichen Kommunikation. Weil ich glaube, es ist auch nicht sehr attraktiv. So, das führt echt zu einer Verengung, und in der stecken wir gerade fest.
Voll, musste ich gerade nochmal dran denken. Ich war vor ein paar Jahren mal auf einer internationalen Konferenz von Aktivistinnen und Aktivisten, und da hat eine Forscherin oder Aktivistin, weiß ich nicht mehr genau, aus den USA gesagt, die Rechten, they win on fear and we win on hope. Und ja. Das stimmt, glaube ich. Da ist, glaube ich, echt viel dran, auch wenn man sich die erfolgreichen letzten Wahlkämpfe von linken und linksliberalen Parteien anguckt. Und das ist aber, glaube ich, genau wie du sagst, so innerhalb dieser Krisen fällt es einfach extrem schwer, diesen Hoffnungshorizont aufzubauen, weil man sich so sehr erdrückt fühlt irgendwie auch vom negativen Ausblick und von der Last dieser Krisen irgendwie. Und trotzdem glaube ich, dass da auch eine Aufgabe drinsteckt, weil es wird ja, jetzt wenn man sich die Klimakrise anguckt und so, in vielen Stellen wird es nicht besser werden. Wir müssen irgendeinen Umgang damit finden, wie wir trotzdem sagen können, und ich glaube auch den Leuten so eine Art Sicherheit vermitteln können, zu sagen, hey, aber hier kommt viel und es wird viel passieren, aber A, ihr habt schon ganz schön viel gemacht, also ja, oder ihr habt schon ganz schön viel auch gemeistert, jetzt auch gerade was so Transformationskompetenz angeht, zum Beispiel in den jetzt gar nicht mehr so neuen Bundesländern, aber in den östlichen Bundesländern. Und B, die größte Sicherheit, die wir haben können, schaffen wir gemeinsam. Und so. Und ich glaube, das ist aber wirklich ein Feld, wo man nochmal so ein bisschen drüber, wo wir nochmal experimentieren müssen, wo man die Leute kriegen kann. Genau, jetzt wollen wir aber noch mal ein bisschen weitergehen im Gespräch und noch mal vielleicht auch einen Blick auf das Bündnis Sarah Wagenknecht werfen. Das sind ja nun genau die, die eher mit Angst und vielleicht auch zum Teil mit Wut auf alle, die was verändern wollen, Wahlkampf machen. Wie bewertest du denn jetzt die Abspaltung und was liegen da vielleicht auch für Chancen oder was auch für Gefahren drin?
Also ich glaube, erstmal ist es ein absoluter Befreiungsschlag für die Linke, dass endlich dieser Schritt, der so lange überfällig war, stattgefunden hat. Und es gab ja einfach schon bestehende Konflikte, die wirklich nicht mehr vereinbar miteinander sind. Und das beruht auf politischen Weltbildern, die sich wirklich teilweise konträr gegenüberstehen. Und deswegen glaube ich, es ist wirklich nur gut, dass endlich dieser Schlussstrich gezogen ist und diese Trennung stattgefunden hat. Und wenn wir uns dann auch, also ich habe mir so ein paar Meinungsforschungsstudien angeschaut, wo auch sichtbar wird, dass eigentlich auch vom Wählerpotenzial es gar nicht so viele Überschneidungen gibt mit der Linkspartei. Ich glaube, da gibt es tatsächlich deutlich mehr mit der AfD und eher rechteren Parteien. Und da bin ich einfach total gespannt, wie sich das entwickelt, weil viele sagen ja irgendwie gut, wenn sie der AfD die Stimmen nimmt. Ist das so? Keine Ahnung, kann ich gar nicht beurteilen, ob das dann wirklich so ist, dass es dann so ein bisschen moderater wird. Oder vielleicht ist es aber auch eher so, dass eine weitere eher rechte Partei einfach das Lager stärkt. Gibt's ja auch irgendwie die Theorien dazu. Genau, deswegen denke ich, dass es für uns als Linke einfach gar nicht mehr so eine große Rolle spielen wird.
Okay, das ist jetzt erstmal ziemlich hoffnungsvoll, Litza. Aber es ist jetzt schon so, dass sie möglicherweise ein paar sehr bekannte Gesichter mitnimmt. Also Fabio De Masi hat jetzt gesagt, dass er auch Teil des Bündnisses Sarah Wagenknecht sein wird. Und das ist ja schon sehr versierter Finanzpolitiker, der auch einfach ganz konkrete parlamentarische Erfahrung hat. Und da bin ich schon mal gespannt, was das, oder hoffe ich, dass nicht noch viel mehr sehr, sehr erfahrenen Leute mitgehen. Da sehe ich, glaube ich, schon so ein bisschen so eine Gefahr drin. Aber mich würde noch mal interessieren, was du denn glaubst, worauf sie eigentlich genau abzielt oder ob sie sich eigentlich wirklich Chancen ausrechnet, irgendwo einzuziehen. Weil das ist für mich irgendwie auch noch ziemlich fragwürdig, ob sie eigentlich, oder ja, fragwürdig ist eher freundlich ausgedrückt, dafür, ob sie eigentlich wirklich eine Chance hat, irgendwo auch die ausreichenden Sitze zu bekommen.
Ja, das finde ich auch total spannend und ist für mich auch total schwierig einzuschätzen. Ich glaube, dass sie versucht, glaube ich, sehr unterschiedliche Zielgruppen tatsächlich anzusprechen und zu vereinen. Und ich glaube, es wird total spannend, ob sie das schaffen werden. Zum Beispiel einmal hat sie ja diese gesamte Friedensthematik, die sie ein bisschen versucht, so als Alleinstellungsmerkmal oder auch ein bisschen gegen die Linke auszuspielen, obwohl halt auch für die Linke Friedenspolitik sehr wichtig ist. Auf der anderen Seite so ein bisschen dieses gesamte verschwörungstheoretische Netzwerk dockt sie an, wo auch irgendwie die Corona-Leugner und so weiter dazugehören und sehr nach rechts offen ist. Und dann das eher antimigrationsrassistische Kontext. Und ich habe auch den Eindruck, also auch was so Sachen, die ich gelesen habe, was ich total spannend finde, dass auch diese verschiedenen Gruppen halt teilweise nur einen Punkt teilen, dass denen aber so wichtig, dass sie das andere mit in Kauf nehmen. Da bin ich total gespannt, wie sich das trägt, also ob sie es trotzdem schafft, so eine Kernzielgruppe aufzubauen, die irgendwie auch miteinander funktioniert und auch wie lange sich das trägt, dass sie das versucht, über ihre Berühmtheit so zu machen, also ob das relativ schnell verpufft, wenn sie dann eigentlich liefern muss, könnte auch sein, dass das gar nicht klappt. Ich glaube, wir müssen es beobachten und es ist auf jeden Fall ein spannender Versuch. Ja, aber ich glaube wirklich, dass es einfach von der ideologischen Überzeugung so weit weg ist von der Linkspartei, dass sie einfach in einem sehr anderen Milieu überhaupt fischt.
Das finde ich irgendwie auch richtig interessant. Das hat Steffen Mauer am Ende dieses einen Spiegel-Interviews, auf das wir jetzt auch schon Bezug genommen haben, gesagt. Meinte er sowas wie, weil er sehr empirischer Soziologe ist, die Wirklichkeit ist immer noch ein bisschen verrückter, als man so denkt und auch als man so theoretisch oder ideologisch getrieben oft denkt. Und die Leute können ganz schön unterschiedliche Weltbilder miteinander irgendwie vereinen, solange das Gesamtpaket oder halt ihr wichtigstes Thema irgendwie hinhaut. Da bin ich einfach auch gespannt, wie das sein wird in der Partei oder wie lange es dauert, bis sich dann einzelne Gruppen irgendwie doch wieder abspalten, auch davon.
Hallo und sorry für die kurze Unterbrechung. Du hörst den Was-Tun-Podcast. Und viele von euch wissen es bestimmt bereits. Damit ein Podcast wie unserer vielen Menschen angezeigt wird und möglichst vielen Menschen ausgespielt wird, brauchen wir viele gute Bewertungen in den Podcatchern. Deshalb bitten wir euch um eure Hilfe. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann klickt doch jetzt in eurem Podcatcher auf die 5 Sterne. Und wenn ihr mögt, schreibt auch gerne einen Kommentar zum Podcast. Wenn wir viele Interaktionen haben, dann wird der Podcast mehr Menschen angezeigt und noch mehr Menschen können unsere Folgen hören. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
So, in meinem Umfeld war es auf jeden Fall auch immer ein wichtiger Grund, nicht in die Linkspartei einzutreten, dass Sarah Wagenknecht nicht da war. Jetzt ist sie weg und jetzt ist dieser wichtige Grund auf einmal auch irgendwie hinfällig. Und viele Leute stellen sich vor dem Hintergrund einfach nochmal anders die Frage, ob man da dabei sein will und dabei sein kann. Gleichzeitig erlebe ich das aber schon auch immer wieder in linken Kreisen, so eine gewisse Grundskepsis gegenüber Parteien so allgemein, vielleicht auch basierend auf der Erfahrung, dass man schon mal auf irgendwas gehofft hat und dann enttäuscht wurde von diesen ewigen Kompromissen, die Parteien eben ja auch immer wieder produzieren müssen, auf eine Art auch. Wie war das für dich immer schon irgendwie so eine klare Sache, dass die Partei viel Potenzial hat? Oder hattest du da auch so einen Prozess, der dazu geführt hat, dass du sagst, okay, ich werde da jetzt Teil von?
Auf jeden Fall ein Prozess. Also ich würde sagen, vor ein paar Jahren habe ich schon überlegt und habe gemerkt, boah, ich kann einfach nicht in der Partei beitreten. Da war ich noch nicht an dem Punkt. Ich glaube aber, der Prozess hat eben schon vor ein paar Jahren begonnen, wo ich auch gemerkt habe, auch Bewegungspolitik hat natürlich starke Grenzen. Natürlich hat auch Parteipolitik starke Grenzen. Es sind sehr unterschiedliche Rollen. Und ich hatte irgendwann selber mehr Lust oder hatte auch irgendwie gemerkt, so, ich will nicht immer nur appellieren. Ich will nicht immer nur eine Kampagne nacheinander starten, die dann doch irgendwie verpufft, die auch auf jeden Fall deutlich weniger Aufmerksamkeit kriegt. Und ich glaube, als Partei hast du das Potenzial, dass du einfach deutlich langfristiger Leute organisieren kannst. Du hast ja auch sehr viel Zugang zu verschiedenen Orten in der Gesellschaft, sowohl irgendwie dann im Lokalen, aber eben halt auch in die größeren Orte der Macht wie Bundestag, Landtage und so weiter. Und das erscheint mir einfach mittlerweile als absolut notwendig, dass es da irgendwie eine starke linke Stimme gibt. Und ich glaube aber auch, dass es notwendig ist, eine gewisse Pragmatik da mitzubringen. Man darf wahrscheinlich auch nicht zu pragmatisch sein, aber das wird natürlich nicht die reine Lehre sein oder was man sich in seiner Gruppe vorher vorgestellt hat, was man alles durchkriegen kann. Ich meine, es sind ja jetzt auch schon die Debatten. Die Linke regiert ja auch in Ländern mit. auch da finden Sachen statt, wo ich auch sagen würde, finde ich absolut scheiße. Mhm. Aber es gibt dann halt auch, man muss dann halt auch abwägen, was ist das kleinere Übel? Das, glaube ich, gibt's in jeder Situation neu zu denken. Und ich glaube aber trotzdem, dass es nicht gut ist, ich glaube, die Linke muss auch stark bei ihren Themen bleiben und Grundsätzen und sich wirklich gut überlegen, wann lohnt es sich, mit in so eine Regierungsverantwortung zum Beispiel zu gehen.
Ja, das ist interessant. Ich habe das Gefühl, in der Partei ist man dann einfach nochmal anders gezwungen, auch immer, nachdem man halt die Konflikte auf Parteitagen hart geführt hat und eine Entscheidung kam, dann eben auch am Ende aber zu sagen, okay, das ist jetzt die Position, auf die wir uns geeinigt haben in unserem Verfahren. Und jetzt trage ich das auch mit. Das heißt, man ist dann eben auch schnell in so einer Lage und in so einer Position, wo man auf eine Art auch die Kompromisse rechtfertigen muss, die man selber vielleicht individuell gar nicht so sieht. Und da das gut auszutarieren, ich glaube, daher kommt einerseits bei vielen Leuten so dieser Argwohn oder auch diese Berührungsangst, weil man das nicht will. Man will noch seine eigenen Positionen haben. Und das ist dann aber auch manchmal die Skepsis gegenüber Leuten, die in Parteien sind und die dann immer einem erklären, ah ja, und deswegen konnten die Grünen jetzt in der Regierung das nicht machen und das nicht machen und deswegen macht die SPD jetzt wieder hier diesen Quatsch und das immer so versuchen, so wegzuerklären, wo man so das Gefühl hat, wo man, wenn man selber jetzt nicht Parteimitglied ist, eben dann auch frustriert ist und das Gefühl hat so, das glaubst du doch nicht wirklich selbst. Warum bist du denn jetzt die Person, die das mir gegenüber auch noch verteidigt? Das ist, glaube ich, eine sehr andere Rolle, als wie wir sie haben, wenn wir in kleinen Politgruppen miteinander Positionen finden und uns vielleicht auch immer eher definieren in Abgrenzung zu gesellschaftlichem Mainstream, ne?
Ja, ich frage mich tatsächlich, ob das so notwendig ist, das so auszuführen, wie es viele gerade machen. Weil ich bin eigentlich der Meinung, dass auch Vertrauen auch insgesamt zur Politik nur wiederhergestellt werden mit großer Ehrlichkeit. Und ich wäre echter Fan davon, es einfach mal auszuprobieren, wirklich ehrlich zu sagen, wie es ist. Also, dass man auch bei Kompromissen sagt, auch wir finden das überhaupt nicht gut. Wir wollten das so nicht. Und deswegen trotzdem aus diesen Gründen haben wir uns dafür entschieden. Oder dass man auch mal ganz klar sagt, da haben wir es wirklich versaut, vermasselt und haben es nicht gut gemacht. Und ich glaube, also mein Wunsch wäre, dass die Linke tatsächlich so eine Art von Haltung entwickelt, die versucht wirklich manche Dinge einfach wirklich ehrlicher anzugehen und auch aufzuzeigen, wo sie keine Handhabe hatte, es aber gerne anders gemacht hätte.
Ein Impuls war genau das, was du auch gerade gesagt hast. Ich glaube auch, dass das zu wenig gemacht wird, dass man noch sagen kann, okay, ich sehe das anders und leider musste ich mich jetzt fügen. Oder auch das zum Beispiel, also ich weiß, dass die Kommunikation in der Ampel, die mich am allermeisten aufgeregt haben, waren, wenn die Grünen Sachen verteidigt haben, bei denen offensichtlich, also dass sie es nicht geschafft haben, was Besseres rauszuholen und dann noch hinterher gesagt haben, das ist jetzt aber ein ganz tolles Ergebnis. Mhm. So, weil da fühlt man sich einfach verarscht und denkt sich auch so, oder dann zweifelt man auch so, ob man wirklich noch dasselbe Wertegerüst teilt, was ja irgendwie am wichtigsten ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist so wertemäßig mit denen, die man gewählt hat, ungefähr auf einer Wellenlänge. Und genau, da frage ich mich halt auch so, ob es dann nicht besser wäre, im Zweifelsfall zu sagen, ja, wir finden das richtig scheiße. Gleichzeitig haben wir noch diese drei Projekte vor und deswegen wollen wir jetzt die Koalition nicht platzen lassen. Muss man natürlich nicht mal ganz so brachial machen, so, aber ich glaube auch, dass da mehr Ehrlichkeit, dass tatsächlich da eigentlich Ehrlichkeit der Wert ist, der irgendwie total wichtig ist.
Also ich sehe den Punkt mit der Ehrlichkeit auf jeden Fall auch und auch so eine kritische Distanz zu dem eigenen Regierungshandeln, sage ich mal. Gleichzeitig gibt es ja natürlich dann doch eben Prozesse, die es gibt, um zu Einigungen zu kommen. Und die Einigung, wenn sie dann herbeigeführt ist, die dann nicht sofort wieder aufzukündigen danach. Also es braucht praktisch dann ja trotzdem irgend so ein Zwischending zwischen, also man trägt es eben dann doch mit, weil sonst hätte man sich diese ganze Einigung schon schenken können und torpediert einfach nur die ganze Zeit Konsense und kommt dann nicht mehr vor und zurück. Also das war eher mein Punkt, dass man schon einfach nochmal anders auch einen gesellschaftlichen Mainstream, auch eine gesellschaftliche Mehrheitsmeinung einfach stärker abbilden muss und mit dem versuchen muss zu arbeiten in dem Moment, wo man Teil von Parteien ist, als wenn man sich als Speerspitze definiert, die eben mit möglichst radikalen Positionen versucht, den Diskurs zu verschieben. So, also ich glaube, das ist einfach nochmal so der Kontrast, auf den ich anspielen wollte. Mhm. Aber Regierungsbeteiligung ist natürlich auch nochmal ein gutes Stichwort. Eins, was ja auch, Parteien einerseits sind insgesamt kontrovers in der Linken oft, in der gesellschaftlichen Linken oder so in der aktivistischen Bubble. aber Regierungen eben nochmal in ganz besonderem Maße. Und auch in der Linkspartei ist das ja so ein Thema, was alle Jahre wieder für viel Diskussionen sorgt. Was hast du denn da für einen Eindruck? Wie kann man es schaffen, diese Pragmatik, die du jetzt vorschlägst, dieses Mitgestalten wollen, wie du das ja auch irgendwie angesprochen hast, vereint mit einem gesellschaftlichen Lager, was auch immer wieder große Sorge hat, dass man am Ende den kapitalistischen Status quo verteidigt, die Verhältnisse aufrechterhält, die man eigentlich angetreten ist, zu bekämpfen. Wie ist da dein Take, Litzer?
Ja, das ist natürlich auch eine hitzige Debatte. Also ich glaube, wird sich auf Bundesebene für die Linke lange diese Frage nicht stellen. Trotzdem finde ich es wichtig, dazu auch eine Haltung zu haben, weil ja auch die Regierung auf Landesebene und so weiter. Und ich glaube, dass man einfach sehr gut abwägen muss, wann man in die Regierung geht und was man tatsächlich durchsetzen kann. Und dass das wahrscheinlich, also ich würde sagen, ich persönlich bin nicht der Meinung, dass man das irgendwie grundsätzlich machen sollte. Also gibt ja auch eben einige aus der Linkspartei, aber auch aus linken Szene, die sagen, linke Partei darf nie regieren. Das denke ich, finde ich nicht richtig, den Ansatz, sondern ich finde es richtig zu gucken, wann macht es wirklich für uns Sinn? Wann können wir was erreichen und wann zerstört es uns eigentlich nur und wir müssen nur unsere Seele verkaufen? Und ich glaube, da hängt dann einfach auch noch ein größeres Problem dran, dass es natürlich kein Selbstzweck werden darf und auch nicht einfach da sein, dass es auch natürlich schnell generell in Parteien passiert, dass Menschen, die lange in der Macht sind, dann auch einfach aus persönlicher, sie haben halt diesen Job, sie wollen den behalten und es soll einfach so weitergehen. Und ich glaube, dass das einfach auch ein Riesenmechanismus ist, den man irgendwie gucken muss, wie kann man den unterbrechen. Und da schlagen wir ja auch vor, dass es wirklich geguckt werden muss, wie kann man vielleicht Amtszeiten verkürzen oder eben schneller gucken mit einer Erneuerungsquote, wie neue Menschen in Ämter kommen. Ich glaube, dass das auch ein wesentlicher Teil davon ist, dass man eben nicht so an der Macht kleben bleibt an sich, einfach nur, weil sie da ist, sondern dass man wirklich überlegt, wann macht es Sinn, was zu übernehmen.
Das finde ich einen mega spannenden Punkt, also gerade auch diese strukturellen Mechanismen zu haben, eine Erneuerung innerhalb der Partei immer wieder möglich zu machen. Also weil das ist ja, das hast du gleich am Anfang des Gesprächs gesagt, dass die Erneuerung in der Linken überfällig ist. Und das hängt natürlich ganz stark damit zusammen, dass wichtige Personen sehr, sehr lange in denselben Ämtern waren und Leute, die lange da sind, fast immer irgendwann Erneuerungsprozesse verhindern, auch weil sie bestimmte Veränderungen blöd finden, sich manche Sachen nicht trauen. Das ist ja eigentlich eher so eine Grundregel, dass das irgendwie wichtig ist. Von daher irgendwie finde ich das einen total spannenden Zugang. Jetzt nochmal zur Regierungsbeteiligung. Also es ist eine richtig schwierige Frage. Es gibt ja auch diese Wir jetzt hier Telegram-Gruppe, wo sehr viele Leute drin waren, die in die Linke eintreten wollten. Und die haben einige Leute aus dieser Gruppe, ich glaube nicht, dass das sozusagen repräsentativ war, aber einige Leute aus dieser Gruppe haben dann so eine Art Manifest geschrieben, in dem sie dann ja auch geschrieben haben, dass sie sehr kategorisch gegen jede Form von Regierungsbeteiligung sind. Mich hat das krass abgeschreckt, weil ich halt so denke, da ist man einfach im parlamentarischen Betrieb falsch aufgehoben, wenn man nicht gestalten will und nicht bereit ist, sich irgendwie auch so ein bisschen da die Hände schmutzig zu machen, sondern nur so eine kategorische Veto-Position irgendwie am Ende einzunehmen. Da fand ich jetzt aber auch richtig, was du gesagt hast, dass man sich das einfach im Konkreten sehr genau angucken muss, was man halt erreichen kann. Weil es gibt halt auch die total erfolgreichen Beispiele. Also in Bremen, die Linke, war jetzt bei der letzten Wahl die einzige der Regierungsparteien, die zugelegt hat sogar. Und die da eine sehr, also wirklich sehr erfolgreiche Politik in der Stadt machen und in der Stadt auch einfach total viel zum Positiven irgendwie verändern können. Und wenn man die Chance hat, dann muss man sie natürlich irgendwie auch nutzen.
Ich finde auch, da frage ich mich auch bei der Linkspartei immer wieder, warum man das nicht stärker, also diese Leuchttürme sichtbar macht, ne? Also so, wie linke Politik wirkt, was es da für Erfolge gibt, was es für Kompetenzen gibt, weil die Gegenseite ja die Linkspartei immer wieder als so die Spinner versucht darzustellen und dass man dann eben ja aus Bremen oder aus Thüringen oder leider jetzt nicht mehr in Berlin eben auch zeigen kann, wo es ganz konkreten Unterschied macht. Gleichzeitig sind das natürlich auch tatsächlich auch immer wieder Situationen, in denen man in große Dilemmata gerät. Also in Berlin hatten wir ja den Fall, dass die Linkspartei ganz maßgeblicher Deutsche Wohnen und Co. Enteignen auch mitgetragen hat und da ganz viel Struktur zur Verfügung gestellt hat und dann ja Teil des Senats war, der das dann in diese Kommission überführt hat. Und da war dann nach der letzten Bundestagswahl eben die große Diskussion innerhalb der Linkspartei, ob man denn einem Senat angehören sollte, der diesen Volksentscheid nicht einfach umsetzt, sondern stattdessen eben so eine Kommission bildet. oder ob es besser wäre, dann in die Opposition zu gehen und den Senat letztendlich einer Koalition zu überlassen, die ganz sicher nicht die Enteignung umsetzen wird. Und das ist dann, finde ich, wirklich so der Punkt, an dem deutlich wird, wie sehr das ein Dilemma ist. Mhm. Habt ihr da noch Gedanken zu?
Also ich finde es total schwierig. Also ich finde, das sind genau diese Beispiele. Ich könnte jetzt persönlich gar nichts drüber werten, weil ich nicht genug drin war. Aber ich glaube, das sind genau diese Beispiele, wo wieder abgewogen werden muss und wo es wahrscheinlich auch immer unterschiedliche Einschätzungen geben wird. Wo ja auch in dem Fall ja auch Teile der Linken Berlin gesagt haben, nee, auf keinen Fall. Und die anderen haben ja irgendwie gesagt, doch, es lohnt sich. Und ich glaube, diesen Fällen werden wir immer wieder begegnen. Und da muss einfach ein Umgang mitgefunden werden.
Vor allem. Ich meine, ich würde, glaube ich, zu dem Beispiel einfach sagen, immerhin gab es dann halt die Kommission, so die jetzige Regierung, Berliner Regierung, hat gesagt, sie werden den Volksentscheid auf gar keinen Fall umsetzen. So ist es auf jeden Fall. Also so mit der, die Kommission hat sich am Ende ja pro Enteignung und ausgesprochen und ja, da ist auch die Rechnung der SPD nicht aufgegangen, ja, dass sie sich dagegen aussprechen werden. Da muss man natürlich dann immer mit diesen Instrumenten jeweils nochmal umgehen können und auch Kommission ist nicht gleich Kommission. Haben wir auch schon mal überlegt, ob wir noch mal eine Folge dazu machen, wie eigentlich diese Kommissionen funktionieren, weil die immer wieder eingesetzt werden und wirklich man in manchen Kommissionen was erreichen kann, in anderen einfach strukturell nicht.
Ja, die Kommission zu Deutsche Wohnen und Co. Enteignen ist der Neuigkeitswert wahrscheinlich
nicht mehr so gegeben.
Aber wir haben ja jetzt in der letzten, ich glaube, ungefähr Stunde viel über so die großen strategischen Fragen geredet. Neuausrichtung der Partei, wo soll es hingehen, wie kann man Mehrheiten organisieren, Regierung, ja, nein, diese ganzen, ganzen großen Fragen, wo man ja sagen muss, die sind alle super spannend, aber so in dem Arbeitsalltag von Partei spielen die wahrscheinlich nur begrenzt eine große Rolle. Sondern wenn jetzt Leute sagen, ich will Teil von dieser Erneuerung werden, dann bedeutet das, man füllt diesen Mitgliedsantrag aus, man kriegt dann wahrscheinlich irgendwie eine Benachrichtigung vom Kreisverband, die einen einladen zu einem Neumitgliedertreffen oder sowas. Dann kommt man da an, nach Feierabend in einen Mehrzweckraum dort sitzen.
Mehrzweckraum, das ist ein geiles deutsches Wort.
Dort sitzen unterschiedliche Menschen, die man noch nicht kennt. Und es geht darum, ganz konkrete Sachen zu machen, einen Wahlkampf zu organisieren, Plakate zu hängen, eine Diskussionsveranstaltung zu organisieren. Diese ganzen Sachen könntest du vielleicht einfach mal so ein bisschen erzählen, so wie können diese ganzen Leute, die aus Bewegungen kommen, wo es um die große Mobilisierung geht, die großen Momente, wie finden die in so einer Struktur jetzt ihren Platz?
Ja, das ist total spannend und ich glaube, das ist auch die große Aufgabe in den nächsten Monaten. Also A, glaube ich, dass ja viele auch aus den Bewegungen in die Partei eingetreten sind, weil sie genau diese Arbeit, die du gerade beschrieben hast, Valentin, von konkret Wahlkampf organisieren, mit Leuten sprechen, die wollen auch diese Arbeit machen. Also die haben viele ja auch schon eben diese Vorüberlegung und Überzeugung, dass es genau diese Basisarbeit ist, die insgesamt dann eben auch Mehrheiten schafft und auch Gesellschaft organisiert. Nun ist es aber zum Teil ja auch in der Linken der Fall, dass auch die Gruppen sehr unterschiedlich sind, die Kreisverbände. Bei manchen gibt es schon viele Ansätze davon. Manche sind auch gar nicht sehr willkommen heißend. Und ich glaube, die Erneuerung muss halt eben auch in jedem Kreisverband stattfinden. Das ist wirklich eine Knochenarbeit. Und ich glaube, das ist eben jetzt der von den ganzen neuen Mitgliedern eben auch die Aufgabe ist oder halt auch von den Menschen, die schon seit Jahren in diese Richtung arbeiten. Es ist ja auch nicht so, dass es nur von außen kommt, überhaupt nicht, sondern dass die Leute, die ja auch diese Richtung und auch diese Art von Basisarbeit aufbauen wollen, eben auch mit den neuen Unterstützung kriegen. Und gleichzeitig versuchen wir auch von der Kampagne aus auch Anbindung zu organisieren, dass es eben auch Formate gibt, wo man zusammenkommt, wo man guckt, was sind eben die großen Leitlinien der Erneuerung, was bedeutet das dann ganz konkret. Ich würde aber sagen, dass es einfach, wenn man neu dazukommt, dass man auch einfach mit seinen neuen Ideen kommen kann und Vorschläge machen kann. Also wenn man sagt, man hat irgendwie Bock, das und das zu organisieren, dann glaube ich, ist es ein super Ort, wo man sagen kann, ich will einfach ganz praktisch das organisieren. Ich habe keine Lust, jetzt mega lange Debatten zu führen. Das habe ich vielleicht in meiner Politgruppe und in den Bewegungen genug gemacht, sondern jetzt ist die Zeit, wo ich einfach einen Flohmarkt organisieren will. Dann glaube ich, ist das genau das Richtige, es einfach zu machen und mit den Menschen, die vor Ort sind, diese Vorschläge zu machen. Und ich bin total gespannt, was für Projekte tatsächlich auch so in nächster Zeit entstehen werden.
Ja, du hast jetzt schon mega viele Ansatzpunkte genannt, die ja auch wirklich total vielfältig sind und wo ich mir auch vorstellen kann, dass sich wirklich viele Menschen darin wiederfinden. Deswegen jetzt ganz zum Schluss die Frage an dich, Litza, wenn jetzt noch Leute dazukommen wollen, auch beitreten wollen, aber auch vielleicht aktiv werden wollen und nicht genau wissen wie oder sich in einem der KVs, Kreisverbände gelandet sind, die nicht so willkommen heißend sind, was können sie denn tun?
Also ich glaube, im ersten Schritt sich mit den anderen Neuen zusammenzutun, das ist auch, was wir versuchen zu unterstützen, aber wo auch jetzt zum Beispiel die Wir-Jetzt-Hier-Gruppe, gibt es auch schon viele, irgendeine Telegram-Gruppe, zum Beispiel nur Linke so und so in einem Kreisverband, dass man sich auch ein bisschen austauscht. Und wir werden auch ausgehend vom Karl-Liebknecht-Haus, von der Parteizentrale, gibt es auch nochmal Angebote von, wird es auch so regelmäßige, einmal im Monat ein Treffen geben, wo neue Leute, startet dann erst, sich einwählen können, auch über ihre Hürden reden können, weil ich glaube auch, dass genau dieser Austausch total wichtig ist, besonders in Flächenländern und im ländlichen Raum. Es ist weniger als in Berlin, obwohl es in Berlin auch ein paar KVen gibt, die sicher auch schwieriger sind als andere, aber besonders auf dem flachen Land, wo es nicht so viel andere Leute gibt, wo es vielleicht auch gar nicht so viel andere neue gibt, die eingetreten sind, sind diese Formate, glaube ich, auch total wichtig. Und ich glaube, echt einfach dann in Kontakt treten, mit den Leuten reden und eigene Ideen einbringen, nicht sich abschrecken lassen und erstmal Monate hingehen und zuhören. Das ist natürlich auch gut, zuzuhören und zu gucken, was gibt es schon Gutes. Also eben jetzt auch nicht mit der Arroganz ankommen, aber auch einfach mit der eigenen Energie, die reinzubringen.
Also vielleicht braucht es da einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen auch so ein Mindset, wo man immer mal wieder probiert. Also ja. Man merkt, okay, der Kreisverband ist es doch nicht. Was gibt's noch? Dann probiere ich es da mal. Und so ein bisschen Frustrationstoleranz, aber auch diese guten... Ja. Das ist jetzt nicht... Frustrationstoleranz ist jetzt nicht das beste Schlusswort.
Nein. Wir schließen mit einem Zitat von Angela Merkel. Jedem Anfang liegt ein Zauber in.
Das ist sehr schön.
Ja, schön, dass du bei uns im Podcast warst, Lisa. Vielen Dank.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke. So, da sind wir wieder. Und Valentin, was bleibt denn so als erstes bei dir hängen?
Ich glaube, so vielleicht so als kleiner Meta-Kommentar, finde ich mega interessant, was für so Vorbilder herangezogen werden für so erfolgreiche linke Parteipolitik. Mhm. Also ich erinnere mich auf jeden Fall noch gut an die Zeit, als so Podemos so das Ding war, wo man irgendwie aufgeschaut hat zu als Bewegungspartei. Mhm. Diese Idee von Bewegungspartei ist ja sogar was, wo Litza explizit auch sagt, dass das nicht in die Richtung jetzt geht.
Ja,
das stimmt. Aber auch so diese Momente von Bernie Sanders Kampagne oder Jeremy Corbyn. In beiden Fällen ist es ja auch nicht dazu gekommen, dass die wirklich regiert haben. Aber da war man so noch wirklich nah dran an gesellschaftlichen Mehrheiten. Und jetzt zum Beispiel, wenn jetzt die KPÖ genannt wurde von Litza als so Positivbeispiel, dann will ich natürlich auch vorweg schicken, ich finde die KPÖ auch cool. Jedenfalls das, was ich von denen kenne. Aber das ist natürlich trotzdem eine Partei, die nur auf lokaler Ebene bisher irgendwie wirklich erfolgreich ist. Also in Graz und in Salzburg und jetzt österreichweit bisher noch keine
größere Relevanz hat.
Keine größere Relevanz hat, mit der man jetzt unbedingt politisch, realpolitisch rechnen muss. Und dass man da praktisch jetzt sich so ein bisschen so, also so, dass die Referenzen sich da so geändert haben, finde ich interessant.
Ja, das stimmt. Ich finde es auch, auch insofern interessant, dass ja auch die KPÖ und die Belgische Arbeiterpartei, das sind ja wirklich Parteien, die als Organisationen, wie du jetzt gesagt hast, das sind sozusagen keine Parteien, die aus Bewegungen entstanden sind, sondern es sind halt einfach linke, klassische linke Arbeiterparteien eigentlich oder kommunistische Parteien. Das ist ja wirklich eine ganz andere Art von Vorbild irgendwie auch. Und auch in der Arbeit, die dann konkret machen. Also ich glaube, das, was an der KPÖ sie so berühmt gemacht hat, ist natürlich ihr Erfolg. Aber das, was dann auch wirklich interessant ist und worüber wir hier auch im Podcast schon gesprochen haben mit Max Zirngast, ist diese Verankerung vor Ort, diese lokale Verankerung, wo, glaube ich, viele den Eindruck haben, irgendwie, wir kommen gerade an unsere Grenzen mit linken Kampagnen und deswegen müssen wir auf diese Arbeit vor Ort gehen.
Mhm. Wobei der Erfolg ja dann vor allem der Überraschungserfolg ist, ne? Also es ist ja, wie gesagt, eben lokal erfolgreich, aber eben nicht die haben jetzt nicht, die stellen jetzt nicht den österreichischen Kanzler, ne?
Naja.
Sondern der wird wahrscheinlich rechtsextrem sein.
Das stimmt, aber es ist ja auch immer die Frage, von wo aus man ausgeht. Also sozusagen die Linkspartei hätte auch so jetzt gerade auch in der Kampagnenform keine Chance in Deutschland, den Kanzler oder die Kanzlerin zu stellen, sondern es geht halt wirklich erstmal darum, allein schon zu sichern, dass man über die 5%-Hürde kommt, auch eine neue Verankerung festzustellen oder eine neue Verankerung zu schaffen in einer Partei, die sich so stark auch im Wandel begreift gerade.
Ich muss auch sagen, also ich finde das auch total gut, dass das jetzt die Role Models sind, weil das auf eine Art eben auch realistisch ist. Ne? Also bringt ja nichts, sich jetzt irgendwie da irgendwie die große Bernie Sanders-Kampagne herbeizufabulieren, die einfach gerade in Deutschland nicht in Sicht ist. Also es wird jetzt nicht so laufen, dass bis zur nächsten Bundestagswahl die Linkspartei irgendwie über 15% kommt, denke ich mal. Und deswegen muss man da irgendwie gucken, wie macht man mit dem, was da ist, gute Politik. Das ist ja eben auch immer so ein ganz wichtiger Anteil von guter Strategiearbeit, dass man eben genau guckt, wo bin ich?
Ja.
Was sind meine Möglichkeiten? Und dann davon ausgehend halt eine Strategie entwickelt.
Voll, voll. Und das stimmt natürlich auch im Hinblick auf die Wahlsysteme. Also Sanders und Corbyn-Kampagnen waren möglich in Mehrheitswahlsystemen, die einfach eine ganz andere Personalisierung auch zulassen und aber auch erfordern. Und da sind das österreichische, mit dem belgischen kenne ich mich nicht so aus, aber das österreichische und ich glaube auch das belgische Wahlsystem sind da im Deutschen ja deutlich ähnlicher, dass man öfter in so einem Multiparteispektrum unterwegs ist und da vor allem als linke Partei was reißen kann, wenn man halt mit den Leuten in Kontakt ist konkret.
Mhm.
Genau, das ist ja eigentlich schon der Shift, das war unser zweiter Punkt, zu diesem Shift zum Organizing.
Mhm. Ja, finde ich wichtigen Punkt. Also es wird jetzt schon lange irgendwie immer mehr darüber geredet in linken Kreisen, dass man irgendwie stärker ins Organizing muss, dass man raus muss aus so den urbanen Wohlfühlzentren und stärker eben in Kontakt gehen muss mit einem gesellschaftlichen Mainstream, mit gesellschaftlichen Gruppen, die vielleicht nicht der eigene Freundeskreis sind. Und ich fand es in Bewegungskontexten oft irgendwie auch ein bisschen komisch, weil ich mir so ein bisschen dachte, so okay, aber das, was Bewegungen gut können, ist praktisch polarisieren, stark nach vorne gehen, Thema in den Diskurs bringen und warum sollen wir da jetzt auf einmal immer nur noch Haustürgespräche führen oder in Gewerkschaften Mitglieder werben? Aber mich überzeugt es ehrlich gesagt mega in diesem Parteikontext. Also auch, dass man sagt, okay, vielleicht ist gerade nicht der große Bewegungsmoment. Wir gehen jetzt eher in diese Strukturen rein und versuchen da gezielt Leute einfach zu gewinnen für ein größeres politisches Projekt.
Das finde ich auch zum jetzigen Zeitpunkt einfach in Bewegung irgendwie ziemlich interessant, weil wir schon öfter auch diese Analyse hatten, dass eigentlich ein großer Bewegungszyklus mit den Klimaprotesten dann zu Ende gegangen ist. Und was dann ja oft folgt oder was dann auf eine Art und Weise auch folgen muss, ist halt eine Institutionalisierung, dass man sich jetzt mit einer Partei und auch vielleicht sozusagen diesem Organizing Drive in der Partei nochmal stärker auch in so einer Institutionalisierung von der linken Bewegung bewegt. Also tatsächlich sozusagen Menschen in eine Parteiverankerung bringt, die auch über die so ein bisschen schwammige Zugehörigkeit zu einer Bewegung irgendwie hinausgeht. Und das finde ich auf jeden Fall einen spannenden, aber auch einen total wichtigen Punkt. Und merke ich auch, dass ich das interessant finde, das mal selber so zu erleben in diesem Zyklus.
Was ich dazu auch interessant fand, also es gab ja diese Debatte zwischen Ines Schwertner und
Mario Candeas.
Und Mario Candeas, wo es so darum ging, in welche Richtung soll es gehen. Und Ines Schwertner hat so sehr stark gemacht, wir brauchen jetzt die Organisierung von unten der Beschäftigten, irgendwie so ein bisschen so in die Richtung. Und ganz viel Strukturaufbau. Und auf der anderen Seite so ein bisschen die Position war, naja, wir brauchen schon eine Partei, die sich eben auch stark an Bewegung orientiert, Bewegung unterstützt und so weiter. Ich habe das Gefühl, da wurde so ein Dualismus aufgemacht, der eigentlich null dem gerecht wird, was da gerade passiert. Also, weil das jetzt Leute wie Litzer, die kommen eben ganz klar aus einem Bewegungshintergrund, gehen da jetzt rein, aber nicht mit dem Ziel, das zu einer Bewegungspartei umzubauen, sondern auch dem Ziel, die Partei zwar kampagnenfähig zu machen, aber gleichzeitig eben diese Arbeit vor Ort auch total wertschätzen und sagen, da muss auch die Verankerung stattfinden. Also ich habe das Gefühl, da werden manchmal auch so Scheindebatten vom Zaun gebrochen und da sollte man eher einfach mal genau mal vielleicht ein bisschen genauer rangehen, um zu schauen, ja, was da passiert, anstatt da so irgendwelche Sachen gegeneinander zu diskutieren.
Ja, ja, finde ich einen spannenden Punkt. Und ich finde das jetzt auch in diesem Erneuerungsprozess ziemlich spannend, weil die Frage jetzt auch gerade ist, wenn diese AktivistInnen in die Partei kommen, das sind ja Leute, die sind zum Teil zumindest extrem gut qualifiziert, auch schon im politischen Bereich, wie man dann eigentlich das Onboarding dieser Leute so machen kann, dass man deren Wissen tatsächlich auch einsetzen kann. Mhm. Und so, das ist nochmal ein ganz anderes Thema und vielmehr so ein Organisations- oder organisationsstrategisch internes Thema. Aber das ist dabei auch, glaube ich, ziemlich wichtig und scheint aber auch so zu sein, als ob zumindest jetzt im Fall von Litza, die ja gerade einen ziemlich guten Weg gefunden haben, auch diese Bewegungs- und Kampagnenerfahrung zu nutzen.
Mhm. Ich glaube, sobald man sich in Parteikontexten bewegt, da stellen sich ja diesen organisationsstrategischen Fragen eben auch ganz stark, ne? Also wie baut man einen Prozess um so einen Tanker, wie eine Partei ein Tanker ist, irgendwie umzusteuern oder umzubauen? Und ich finde, da haben sie eben auch ganz interessante Ideen, wie die das organisieren.
Ja, finde ich auch richtig interessant und auch sehr schlau gemacht, dass es halt einmal diese Neueintritte gibt und die müssen natürlich in die Kreisverbände, die Menschen, weil die da ja auch konkret Sachen gestalten wollen und sollen. Und das ist aber gleichzeitig so ein bisschen diese parallele Verankerung gibt der Neuen in so einer Struktur, wo die sich nochmal untereinander austauschen können. Weil es ist wirklich krass, glaube ich, in eine Partei zu kommen mit diesen ganzen Strukturen. Da gibt es tausend Geschäftsordnungen. Es gibt ganz viele Sachen, die muss man neu lernen und die sind nicht alle super spannend, weil viele davon auch einfach sehr deutsch sind, im Fall im Sinn des deutschen Parteienrechts und sind aber irgendwann können und die sind auch wichtig. Die Leute, die jetzt in eine Partei eintreten, die wollen ja vor allem aber erstmal was machen. Und dass man da so eine Vernetzungsstruktur schafft, dass die Leute A, sich nicht so verloren vorkommen und B, aber vielleicht sich auch gegenseitig unterstützen können und auch strategisch unterstützen können gegenseitig, wie sie schaffen, trotzdem schnell aktiv zu werden.
Ja, und ich finde aber auch, wo man nochmal einfach auch ein bisschen spezifischer auch sich zu so Missionen committen kann. Also Leute, die heute in Parteien eintreten, die wollen eben nicht diese Vereinsmeierei und irgendwie Ämter und bla und Kassenwart sein und so weiter. Auch wenn das natürlich Leute gibt, Leute braucht, die genau das machen. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es unwichtig ist, aber es ist halt so eine bestimmte Motivation, die da auch dahinter steht, denke ich mal, sondern die wollen vielleicht eben einfach Wahlkampf unterstützen. Oder die haben eben, wie du gesagt hast, schon total viel Kampagnenerfahrung, die sie einbringen wollen. Und dann ergibt es natürlich Sinn, dass die Leute sich da irgendwie überlokal oder überregional vernetzen können, um eine Kampagne zu machen mit anderen Leuten, die Lust haben auf eine Kampagne, anstatt in seinem Kreisverband irgendwie zu versuchen, die Leute, die schon seit 20 Jahren das immer alles genau so gemacht haben und es auch weiter so machen wollen, mit denen jetzt zu versuchen, als so Ich-AG was neu zu starten. Das wird dann auf allen Seiten wahrscheinlich Frust mit sich bringen. Und da finde ich es interessant, eben stärker zu gucken, wie kann man punktuell und auch so funktional differenziert, also einfach so je nach Erwartungen Leute zusammenbringen, die eben auf was Bestimmtes Bock haben. Das denkt, finde ich, so diese Parteiform oder Politik in Parteien auch nochmal ein bisschen weiter.
Ja, das finde ich einen guten Punkt, aber ich fand auch den Punkt total gut, dass die Leute natürlich trotzdem in die Kreisverbände gehen, weil am Ende verändert man so eine große Struktur wie eine Partei, verändert man schon auch durch Leute on the ground und viele Menschen in der Linkspartei, das hat Litza ja auch nochmal betont, haben auch Lust auf Wandel und dass man da jetzt gut zusammenkommen kann, das finde ich auch einen total coolen Prozess.
Ja, und ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass man da jetzt nicht einfach irgendwelche Parallelstrukturen aufbaut und das dann so unverbunden mit nebeneinander steht und dann sich nicht zu einem Projekt zusammenfügt. Also da ist ja auch gerade dieser Titel der Kampagne Eine Linke für alle, finde ich auch gut gewählt, weil es eben schon zeigt, es geht nicht darum, jetzt noch eine neue Strömung irgendwie mit reinzubringen, sondern Leute mitzunehmen, Leuten Lust zu machen auf diese Veränderung und da auch wirklich zusammen nach vorne zu gehen.
Ja, Valentin, jetzt haben wir jetzt schon relativ viel auch über diese Kreisverbände gesprochen, dass es wichtig ist, dass da auch Leute hingehen. Wenn wir jetzt nochmal an die Sprachnachrichten denken, die uns Leute geschickt haben, dann muss ich jetzt gerade nochmal daran denken, dass ja schon nicht so wenige Leute eher so gesagt haben, sie treten jetzt ein, weil sie glauben, es ist irgendwie wichtig und weil sie auch glauben, es ist wichtig, dass es eine linke Partei gibt, aber die jetzt gar nicht so dafür brennen, sich in einem Kreisverband einzubringen. Und ich frage mich, glaube ich, einfach gerade so ein bisschen, ich frage mich so ein bisschen, was heißt das eigentlich für eine Kampagne, die natürlich aber schon stark auch darauf angewiesen ist, dass Leute jetzt konkret was machen?
Ich glaube, das wird man sehen. Also ich glaube, es wird Leute geben, die haben da drauf Lust. Es gibt Leute, die haben da drauf weniger Lust. Mhm. Und ich glaube, erstmal muss man jetzt einfach so darauf aufbauen, auf dieser Mobilisierung, die es irgendwie gerade gibt, mhm, und gucken, wie man die Leute so unterbringen kann, wie es gut zu ihnen passt.
Voll. Und dafür wiederum ist ja die Struktur jetzt auch eine Chance, dass es auch ein bisschen kampagnenmäßigeren Strukturen gibt,
ja,
wo Leute, die aus Bewegung kommen, vielleicht sich auch ein bisschen mehr so einbringen können, wie sie es gewohnt sind und Lust haben.
Genau, wie sie es gewohnt sind, aber gleichzeitig finde ich, also habe ich jedenfalls auch den Eindruck, dass es eben auch viele Leute gibt, die aus Bewegung kommen und Lust haben, genau das jetzt auch zu lernen, was sie vielleicht noch nicht aus Bewegung kennen.
Mhm.
Also es gibt auch viel Interesse an Wissen, was schon vorhanden ist, ja, in der Partei. Genau, und wir haben ja auch in den Sprachnachrichten gehört, dass es Leute gibt, die eben auch total Bock haben, da jetzt auf diese Neuen. Ne? Also Leute, voll, aus der Partei, die sagen, voll, so, das ist genau das, was wir brauchen und let's go. So,
ne? Ja, besser kann es ja eigentlich auch nicht sein.
Voll. Wir haben euch ja in der Anmoderation schon versprochen, dass wir aber noch auf ein anderes Thema ein bisschen eingehen wollen, nämlich die Proteste gegen die AfD. Und ich glaube, jetzt ist vielleicht der Punkt, um das nochmal so ein bisschen zu machen.
So ist es.
Wir dachten, dass es ja irgendwie nicht sein kann, dass wir das Ganze jetzt so komplett unbesprochen lassen, was sich da tut. Weil ich erinnere mich noch an unsere vorletzte Folge, die wir mit Felix Kolb zu, mhm, Strategien gegen die AfD gemacht haben. Und da war so das Gefühl von uns noch so, okay, fuck, die AfD wird immer größer. Aber irgendwie tut sich total wenig, mhm, auf der Bewegungsprotestebene. Mhm. Und das hat sich jetzt auf einmal schlagartig geändert. Was passiert da gerade hinten?
Ja, es ist irgendwie richtig abgefahren, weil ja Anfang des Jahres es erstmal diese großen Bauernproteste gab, wo diese ganzen Bauern wegen des neuen Haushalts praktisch dann mit Traktoren nach Berlin gefahren sind. Und es war einfach richtig viele. Und dann gab es ja auch diese Vermischung von Rechtsextremen und Bauern. Und das war irgendwie, fand ich, ganz schön scary, weil das so Bauern so eine krasse Lobby haben in Deutschland. Also jetzt gar nicht nur in Form des Bauernverbands, sondern einfach auch, wenn man in Umfragen guckt, was Bevölkerungsgruppen sind, denen die Bevölkerung extrem viel Legitimität zuspricht, dann sind Bauern die Gruppe mit der höchsten Zustimmung oder mit der höchsten Legitimität in ihren Positionen in Deutschland. Und wenn die plötzlich so anfangen, auch rechtsextreme Sachen zu sagen oder so Ampelpolitiker in einem Galgen aufhängen, dann ist das irgendwie eine ganz schön krasse Verrohung und Entgleisung. Und das fand ich irgendwie erstmal ganz schön krass.
Ich fand daran tatsächlich auch krass, dass die ja einfach ganz viel blockiert haben, also Straßenblockaden gemacht haben, mhm, so den Alltag gestört haben, mhm, mit Taktiken, die wir sonst eher von der letzten Generation, mhm, kannten. Und das aber gesellschaftlich komplett anders verarbeitet wurde. Also da hatte man so, wurde dann irgendwie immer eher so gesagt, ja, also die hatte man so den Eindruck, die repräsentieren eben gesellschaftlich jetzt so die hart arbeitenden Leute, mhm, die gar nichts mehr irgendwie gewertschätzt werden von der Politik, ja, und so. Und das fand ich auch irgendwie auch so zum Teil das Beängstigende daran, mhm, dass man das Gefühl hatte, genau, da stellen sich so viele Leute gesellschaftlich eben hinter diese krassen, ja, Rechten.
Ja, und auch hinter diesen Mob gegen Habeck. Also ich bin jetzt selber kein riesiger Habeck-Fan, aber das war einfach schon richtig krass, den sozusagen auf dem Rückweg aus dem Urlaub zu hindern, daran an seiner Fähre zu kommen und da auch einfach irgendwie gewalttätig unterwegs zu sein gegen Personen. Das ist was, das hätte sich so die Klimabewegung niemals getraut, auch zu Recht nicht. Das macht man auch einfach nicht.
Nee.
Und das aber dann auch in der Presse nicht so krass gelaufen ist oder es dann irgendwie auch schnell wieder so in den Hintergrund getreten ist, fand ich schon.
Naja, beziehungsweise krass. Die Bild-Zeitung hat ja sogar geschrieben, so ein Foto von Robert Habeck dann mit der Überschrift, hier schleicht sich Habeck irgendwie von Bord. Also, mhm, so war dann der Twist,
ja,
eher. Ne? Nicht so, krass, was geht ab? Was machen die da? Das geht gar nicht.
Ja.
Sondern so, ja, nochmal in das Horn reingeblasen.
Voll, voll.
Und das ist der Kontext, in dem es diese Korrektivrecherche gab,
mhm,
nachdem auf einmal deutschlandweit knapp 1 Million Menschen auf die Straße gegangen sind.
Ja, das war einfach richtig, richtig viele und richtig beeindruckend. Und wir haben uns natürlich auch direkt gefragt, wo kommen die jetzt plötzlich alle her?
Mhm.
War es unsere Folge zur AfD? Nee, Scherz. Aber einfach ein krasser Moment, wo sich plötzlich so die Zivilgesellschaft mobilisiert und halt diese, in Anführungsstrichen, schweigende Mehrheit, wie sie jetzt mal genannt wird, aber wo einfach ganz viele Menschen, die, glaube ich, bei denen sich echt viel angesammelt hat, an so Frust über die AfD und auch, mhm, Frust, glaube ich, mit der Situation, dass die AfD immer weiter gewinnt und immer weiter an Zulauf gewinnt und man so das Gefühl hat, man kann nichts dagegen tun. dass die dann alle auf die Straße gegangen sind. Und ich glaube, was ich richtig interessant finde, ist, dass man sich ja wirklich jetzt einfach die Frage stellt, warum jetzt? Und das, glaube ich, einen total starken Zusammenhang auch mit diesen Bauernprotesten hat, die wir vorher besprochen haben. Also das, glaube ich, einfach dieser Punkt von Leute sind schon auf der Straße unterwegs, auch auf der anderen Seite, dann aus einer Gegenreaktion auslöst, in der auch Leute sich die Straße zurücknehmen wollen.
Ja.
Das finde ich eine total spannende Entwicklung.
Ja, das denke ich auch. Es war, glaube ich, so ein Jetzt-reicht's-Moment. Und ich fand aber auch tatsächlich mega überraschend, dass diese Recherche überhaupt dazu geführt hat, dass es jetzt so einen gesellschaftlichen Aufreger gab. Mhm. Und ich glaube, das lag so ein bisschen an, also weil das, was die da rausgefunden haben, ist letztendlich, muss man dafür gar nicht so investigativ arbeiten. Ne? Also, dass es bei der AfD Rechtsextreme gibt, wussten wir lange. Dass Martin Sellner im Umkreis der AfD rumläuft als gesicherter Rechtsextremist und identitärer Typ, das wussten wir auch alle. Dass Martin Sellner in seinen Büchern Staatsstreiche herbeireibt, kann man nachlesen. Kann man sich einfach bestellen, die Bücher, und sieht es dann schwarz auf weiß. Genau, also diese ganzen Sachen, das ist so, okay, ja, ja. Wusste man. Aber was die halt geschafft haben mit dieser Recherche war, das auf einmal nochmal anders zu erzählen. Mhm. Also es irgendwie, ja, so ein bisschen Storytelling-mäßig zu verpacken und einfach das als Geschichte zu erzählen, mhm. bei der nochmal den Leuten ganz anders klar wird, was passiert da, wie ist das eingebettet in mhm. so ein größeres Projekt,
ja.
was könnte wirklich drohen. Also in dem Interview mit Felix Kolb hat er ja auch gesagt, es hilft nichts, einfach immer nur die Nazi-Keule auszupacken mhm. und zu sagen, das sind Nazis, mhm. sondern man muss sagen, was bedeutet das denn konkret, was die sagen für mhm. bestimmte Gruppen beispielsweise. Ja. Und ich finde, das hat diese Korrektivrecherche halt mega gut umgesetzt, dass die eben genau gesagt haben, okay, ah, die reden jetzt von Remigration. Wir mhm. gucken uns das mal ganz genau an, mhm. was das denn genau bedeuten würde. Wer ist denn davon dann alles, auf welche Art betroffen? Und das war dann irgendwie so einer der, glaube ich, wichtigen Punkte neben diesem Es-reicht-Moment, mhm. Dass die Leute eben dann sich aktiviert haben.
Mhm. Das glaube ich auch, dass sozusagen, dass die Recherche voll gut gezeigt hat, wie Menschen ganz konkret persönlich betroffen wären. Und jetzt kann ich leider aus dem Kopf nicht genau sagen, was für ein Anteil der deutschen Bevölkerung Migrationshintergrund hat, aber es sind auf jeden Fall über ein Viertel. Und das betrifft dann einfach schon ganz viele Leute ganz konkret, entweder ja. persönlich oder dass sie andere Leute, fast alle Leute kennen halt jemanden, den ja. es betreffen würde. Und diese Fantasien. Und das ist voll krass. Und ich finde aber wirklich jetzt nochmal interessant, wenn man sich anguckt, wie Mobilisierungsmomente entstehen, halt wirklich diesen Dreischlag aus. Es gibt ein Klima, in dem es vielen Leuten reicht und sich viele Leute nicht repräsentiert fühlen, dadurch, dass immer über die große AfD gesprochen wird und gar nicht mehr zur Sprache kommt, wie viele Leute eigentlich anders denken. Dann gibt es die Gelegenheit, also einen Moment, in dem es diese Korrektivrecherche gibt und der so ein bisschen das Fass zum Überlaufen bringt. Und ich glaube, dass dann aber tatsächlich auch diese Bauernproteste gar nicht so sehr in ihrem Inhalt, sondern wirklich vor allem in der Form einfach gerade gezeigt haben, okay, das macht man dann, wenn man wütend ist, man geht mhm. auf die Straße mhm. und dass das deswegen in dem Moment auch die naheliegende...
Ach, da war ja was.
Ja, aber dass das deswegen auch für viele Menschen in dem Moment die naheliegende Handlungsoption war.
Ah,
tatsächlich.
Interessant.
Thesig. Aber ich glaube tatsächlich, dass so das Handlungsrepertoire oft einen relativ großen Faktor nochmal ausmacht.
Ja. Ja, interessant. Finde ich einen guten Punkt. Eine Sache, die ich allerdings auch interessant finde, abgesehen davon, dass es jetzt auf einmal zu diesen großen Mobilisierungen kommt und wo, glaube ich, auch so ein bisschen tatsächlich auch eine strategische Frage drin steckt und die uns hier ja im Podcast immer beschäftigen, ist die Frage von, welches Verhältnis haben diese Proteste jetzt eigentlich zu der Politik der Ampelregierung einerseits, mhm. aber was ist auch das richtige Verhältnis zur Union? Weil, also, man muss ja ehrlich sagen, dass die Ampel auf eine Art auch rechte Forderungen nach Abschottung einfach durch ihre Politik umsetzt. Mhm. Es geht jetzt noch nicht um Deportation von Leuten, die zwar einen deutschen Pass haben, aber in der Familiengeschichte irgendwie Migration eine Rolle gespielt hat. Aber es geht eben schon darum, Leute konsequent abzuschieben, in den Worten des Bundeskanzlers. Und das bedeutet, finde ich, dass diese Proteste irgendwie auch im Kontext gesehen werden müssen von dem Rechtsruck, der sogenannten Mitteparteien.
Das stimmt. Ich finde, dass es da auch eine total interessante Begriffsverschiebung gab, weil jetzt ja im Kontext dieser Korrektivrecherche immer von Deportationen gesprochen wurde.
Ja.
Die kommen da in dieser Recherche eigentlich nicht vor, sondern das, was unter sozusagen Remigration läuft, in diesen AfD-Kreisen, ist das Land für die Leute, die sie hier nicht haben wollen, so ungemütlich und scheiße zu machen, dass die gehen. Und ich glaube aber, was passiert war, war, dass Abschiebung jetzt schon so normalisiert war im Ampel- und Unionsdiskurs, dass die halt, das Abschiebung, es wurde ja gerade das Rückführungsgesetz beschlossen, also Abschiebungen wurden okayisiert und galten dann eigentlich schon als normal. Und deswegen musste man einen neuen Begriff finden für das, was die AfD da jetzt machen will.
Ja, das, finde ich, zeigt auch so richtig die Absurdität da drin. Also, dass man so jetzt sagt, ich meine, auf eine Art ist, wenn man sich das anguckt, wie eine Abschiebung tatsächlich funktioniert, auch mit, die Leute werden von zu Hause abgeholt, mitten in der Nacht. Dann kommen die irgendwie in den Abschiebeknast und werden da festgehalten. Dann werden sie gegen ihren Willen mit Polizisten ins Gefängnis, ins Flugzeug gesetzt und da dann weggebracht. Ich sag mal so, also sind fließend, ne? Also das finde ich finde es irgendwie total irre, wie gleichzeitig so eine komplette Normalisierung stattgefunden hat von Abschiebung.
Ja.
Und wie du sagst, ne? Und jetzt aber auch mit einem neuen Begriff, das, was die Rechten da jetzt fordern, dann trotzdem noch, also irgendwie.
Trotzdem die Leute noch richtig aufregt.
Ja, ja.
Voll. Ich finde es auch eine irgendwie interessante Gleichzeitigkeit, wenn man sieht, wie die soziale Welt ist ambivalent und Gedankengebäude nicht unbedingt schlüssig.
Ja. Genau, aber ich finde, es ist so ein bisschen da drin, steckt eben dann jetzt die Frage, man kann ja beobachten, dass irgendwie SPD und Grüne, in meiner Wahrnehmung nach, aber auch Leute von der CDU jetzt eben auch auf diese, also auch Funktionsträger und Mandatsträger, dass die jetzt auch auf diese Demos gehen.
Mhm.
So, und da ist, finde ich, jetzt die Frage, wie geht man damit um?
Mhm.
Versuchen die das eigentlich gerade zu vereinnahmen?
Mhm.
Und es ist ein Problem oder es ist total wichtig, dass die da auch sind und da auch sprechen dürfen, weil man sie dadurch wieder so ein bisschen auf die richtige Seite, auf die gute Seite der Macht zurückholt.
Ja.
Und jetzt zum Beispiel bei der Union, das finde ich auch nochmal ein Sonderfall, weil im Hinblick auf so die Wahlen in Ostdeutschland, dass da einfach der relevanteste Akteur ist, der darüber am Ende entscheiden wird, ob die AfD in Regierungsverantwortung kommt, beziehungsweise irgendwie so eine Tolerierung einer Minderheitsregierung macht oder nicht. Und da ist eben die Frage, ob man jetzt, also ob es der richtige Ansatz ist, jetzt Leute von der CDU da irgendwie aufs Podium zu holen, damit sie sprechen, oder ob man nicht stärker selbst vom Podium aus versuchen muss, die Union zu adressieren und zu treiben. Wie stehst denn du dazu?
Boah, ich finde das super schwierig. Und lass uns vielleicht über die Parteien einmal nacheinander sprechen. Jetzt erst über die Union, dann über die SPD und Grünen. Ich finde es sau schwierig, einfach weil ich beide Argumente irgendwie nachvollziehen kann. Also ich finde es sowohl, leuchtet es mir total ein, dass wenn die jetzt auf den Demos gegen die AfD sprechen dürfen und da offensichtlich Teil der Koalition sind, dass sie dann nicht hinterher im September sagen können, oh, jetzt koalieren wir aber mit ihnen, weil so schlimm waren sie übrigens doch nicht. Von daher finde ich, gibt es da schon eine gewisse Plausibilität, auch strategisch zu sagen, man holt sie jetzt ins Boot und verpflichtet sie damit irgendwie aus ein Stück weit. Genau, auf der anderen Seite finde ich so bei allem Inhaltlichen konkret, ist halt die CDU unter Merz nicht so weit weg von der AfD.
Mhm.
Und finde ich es deswegen irgendwie auch, finde ich es deswegen irgendwie auch einfach plausibel, sie zu adressieren. Ich glaube, eine gute Sache, die es jetzt schon gebracht hat, ist, dass die CDU jetzt diesen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Werteunion gefällt hat, die ja nun auch ihre eigene Partei gründen wird. Und sich das immerhin von ihren eigenen ganz rechts außen so ein bisschen abgespalten hat.
Mhm.
Das, finde ich, spricht ein bisschen mehr für diese Strategie, die einzubinden.
Mhm.
Aber gerade so sozusagen Migrationsbereich kann man sich dann jedes inhaltliche Argument schenken.
Ja, und es schränkt natürlich auch auf eine Art die Proteste dahingehend ein, dass dann, was da gesagt wird, wenn man die einbinden will, dass dann das, was auf den Protesten gesagt wird, irgendwie dann oft auch irgendwie zur Debatte steht mit den Leuten von der Union und das dann schnell geht, dass man die dann nicht mehr verprellen will und dann will man sich, am Ende will man sich dann von links abgrenzen, möglicherweise. So könnte passieren. Also.
Ja, und das geht dann nur noch gegen Rechtsextreme, aber nicht mehr gegen Rechte sozusagen.
Genau,
ja,
genau. Und damit verspielt man dann vielleicht auch diesen gesellschaftlichen Moment gegen den Rechtsruck in der Mitte der Gesellschaft. Also dass man eben praktisch da versucht, auch wieder so den Diskurs zurückzuholen, wenn es dann nur noch gegen die Rechtsextremen und die AfD geht, Hand in Hand mit der Union irgendwie.
Ja.
Ne? Ich glaube, ich habe so eine leichte Tendenz, die Union vor allem zu adressieren.
Und wie würdest du sagen, ist es mit der SPD und den Grünen? Weil das war ja auch ein bisschen kurios. Also plötzlich sozusagen läuft der Kanzler selber auf einer Demo mit.
Ja, also ich muss sagen, das finde ich richtig sehr, sehr kurios und auch absolut seltsam und gaga. Also wir hatten ja praktisch eine
Woche. Seltsam und gaga.
Die gleiche Woche, in der diese Korrektivrecherche kam, war die Woche, in der die Ampelregierung dieses neue Abschiebegesetz durchgebracht hat. Unter anderem mit einer Kriminalisierung von Seenotrettung. Und dann laufen die Leute, die in der privilegierten Situation sind, über ihre Funktion als Gesetzgeber Gesetze mitgestalten zu können, laufen dann auf den Demos mit, um sich irgendwie so symbolisch dem anzudienen, anstatt einfach bessere Politik zu machen. Also es gab von Martin Schirdewan von der Linkspartei, der hat gesagt, es braucht jetzt nicht nur den Aufstand der Anständigen, wie den Scholz fordert, sondern es braucht auch den Aufstand der Zuständigen. Ne? Und ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr gute, sehr, sehr guter Slogan, weil eben genau das der Fall ist. Es ist irgendwie, es braucht PolitikerInnen, die sich das jetzt auf den Zettel nehmen und als Auftrag verstehen an ihre Politik. Und es bringt mir nichts, wenn ein Olaf Scholz da auf der Demo vom Brandenburger Tor steht. Das ist wirklich, das kann er meinetwegen gerne bleiben lassen.
Ja, das ist ja sehr eindeutig bei dir. Mir geht das prinzipiell, glaube ich, ähnlich. Also ich hatte auch sehr stark sofort so ein Gefühl von, ihr sollt einfach bessere Politik machen und euch um die echten Probleme kümmern. Und dann hätte man auch dieses Problem nicht so sehr. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, dass man sieht ja so ein bisschen in diesen beiden Protesten, die wir jetzt besprochen haben, auch so eine Zweispaltung der Ampel. Ne? Lindner, der auf dem Protest der Bauern redet sogar. Und Scholz, ganz, ganz schlimme Rede. Und Scholz und Baerbock, die auf die Demo der AfD-GegnerInnen gehen. Und auf eine Art und Weise kann ich mir vorstellen, dass sich das für die angefühlt hat wie Touching Base. Also sie können irgendwie mal wieder Kontakt mit ihrem Wählerklientel aufnehmen, auf eine Art und Weise, die gut ist und wo sie sich auf derselben Seite sehen. Und ich habe es auch ein bisschen gelesen als so eine Form von, ich kann mir vorstellen, dass sie auch ganz schön ratlos sind. Also ich glaube, dass auch die SPD oder Scholz und die Grünen dieses Gefühl haben, von es dann drückt immer weiter nach rechts und sie fühlen sich dagegen so ein bisschen machtlos oder wehrlos und versuchen es schon so gut zu machen, wie sie können. Aber mit der FDP in der Regierung wird es nicht besser und sie wissen auch nicht mehr so richtig, was man dem noch entgegensetzen soll. Von daher kann ich so auf einer persönlichen Ebene irgendwie auch verstehen, dass sie da auch mitmachen wollten und dabei sein wollten. Auf einer politischen Ebene finde ich es irgendwie auch ganz schön fragwürdig. Also weil, es ist einfach, die Regierung wird halt adressiert durch Demonstrationen und da kann sie nicht selber auch auf eine Demonstration gehen. Ja, das ist einfach irgendwie das falsche Register.
Das hat man schon so ein bisschen bei diesen Israel-Solidaritätsdemos gesehen zum Teil, fand ich, dass da irgendwie alles aufmarschiert ist, was so in Amt und Würden ist in Deutschland und man so dachte so, hey Jemine, ist das jetzt hier eine Staatsveranstaltung oder so? Und ich, habe so ein bisschen Sorge, dass sich das jetzt fortsetzt und finde das keine gute Entwicklung, ehrlich gesagt. Also da auch diese reine Symbolpolitik finde ich irgendwie weird. Und ich meine, gleichzeitig anderer Aspekt nochmal dazu, den ich auch ganz interessant finde, ist, was natürlich auch feststeht, ist, die AfD lässt sich nicht wegdemonstrieren. Ne? Also es gibt jetzt natürlich die Forderung nach einem Parteiverbot, aber da sagen viele Leute, die sich gut auskennen, eher unwahrscheinlich, dass das irgendwie fruchtet, weil das ewig dauert und nur sehr begrenzte Erfolgsaussichten hätte, jetzt auch gerade für das akute Problem, jetzt das kommende Jahr. Und das heißt, es stellt sich auch nochmal so ein bisschen die Frage, in welche Richtung gehen diese Proteste denn dann, jetzt, wenn man nicht sie einfach wegdemonstrieren kann. Und da würde ich eben auch sagen, eine Möglichkeit ist, in Parteien zu gehen, in progressive linke Parteien.
Das ist jetzt vielleicht nochmal der letzte Block in unserem Gespräch jetzt, nochmal zu überlegen, wie eigentlich sich diese Proteste weiter channeln lassen, weil ja klar ist, genau, wie du gesagt hast, so durch die Demonstrationen werden sich jetzt nicht die AfD-Wahlergebnisse wahrscheinlich stark ändern. Genau, ja, finde ich einen wichtigen Punkt natürlich, über den wir heute auch gesprochen haben, dass man sich natürlich auch in anderen Parteien engagieren kann und soll und dass es auch mega wichtig ist, dass es da kompetente Menschen gibt, einfach damit es da auch vorangehen kann. Es gibt ja jetzt auch gerade stark dann immer die Forderung, im persönlichen Umfeld mit den Menschen zu sprechen.
Ja, also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es euch HörerInnen geht, aber in meinem persönlichen Umfeld wüsste ich ehrlich gesagt gar nicht, wen ich da adressieren soll. Also ich habe den Eindruck, viele von uns bewegen sich ja die meiste Zeit eher unter mehr oder weniger Gleichgesinnten und deswegen finde ich es da jetzt nicht die beste Strategie, jetzt einfach nur zu sagen, ja, wir sollen jetzt alle im Freundeskreis auf der Arbeit und so mit den Leuten darüber sprechen und das wird jetzt helfen gegen die AfD. Damit meine ich natürlich nicht, dass man nicht dagegen eintreten sollte, wenn irgendwo rassistisch rumgeredet wird und so. Das sollte man natürlich in jedem Fall machen. Ich finde nur, es steht für mich ganz gut auch stellvertretend für diese bisschen Hilflosigkeit von vielen Liberalen, dass man eben so diese Organisationsfrage nicht stellt. Also dass man sich nicht fragt, wie kann man das Problem denn jetzt wirklich politisch angehen, indem man Teil wird von Bewegungen, von Organisationen, von so, sondern es beschränkt sich irgendwie komplett drauf auf so das Gespräch am Abendbrotstisch und möglicherweise noch was spenden. So.
Also ich habe da ja wirklich eine andere Einschätzung zu, weil ich glaube, dass das ein sehr stark eine lebensweltliche Erfahrung von Leuten ist, die in politischen Einrichtungen arbeiten oder die linksaktivistisch unterwegs sind, dass sie so einen homogenen Freundeskreis haben und dass viele andere Menschen tatsächlich ziemlich viel in Kontakt kommen mit anderen Leuten, sei es auf der Arbeit, im Beruf, vielleicht einfach bei sich im Ort, wenn die in einem Verein sind, dass sie da ziemlich viel in Kontakt kommen mit Leuten, die auch sehr anders denken und dass es gerade an diesen Orten total wichtig ist, auch über Politisches zu sprechen und über so das Politische, was halt das Leben konkret berührt. Mhm. Und da haben wir, ich muss immer wieder jetzt auch in letzter Zeit an diese Folge, die wir noch vor der letzten Bundestagswahl mit Simone Raphael gemacht haben, denken von der Amadeo-Antonio-Stiftung, wo wir ziemlich viel über Vorfeldpolitik gesprochen haben, die Rechten ja sehr erfolgreich betreiben. Also genau halt ihre politischen Ansichten so ein bisschen nonchalant im Verein oder auf YouTube-Videos oder so bei Aktivitäten, die erstmal politisch total unverdächtig sind, aber da immer ihre politischen Überzeugungen einzubringen. Und ich glaube, dass das ein Feld ist, da haben wir letztes Mal mit Felix auch drüber gesprochen, wo wir uns lange nicht mehr nach vorne getraut haben. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, sind diese Demos gerade tatsächlich ein voll wichtiger Schwung, einfach wieder selber ins subjektive Gefühl zu kommen. Mensch, wir können was bewegen, wir sind auch eigentlich ganz schön viele. Es ist auch eigentlich alles ziemlich gut, wurde auch auf diesen Demos, war auch die Stimmung oft sehr gut. Und daraus wieder so Kraft zu schöpfen, tatsächlich auch in die gesellschaftliche Debatte zu gehen. Mhm. Da auch für die offene Gesellschaft einzutreten oder auch gegen Fake News, weil ich glaube, das ist noch ein weiteres Problem, dem wir uns oft gar nicht so krass bewusst sind, dass wirklich viele Leute einfach mit einer sehr lückenhaften, im besten Fall und zum Teil aber wirklich auch falsch informierten Informationsbasis inzwischen rumlaufen, über Social Media und Telegram-Kanäle vor allem. Und dass es da total wichtig ist, auch einfach in diesen Informationsaustausch zu gehen und zu gucken, dass man überhaupt noch eine Basis hat, auf der man die Lage bewertet. Hm. So.
Ja, also ich würde aber auch da sagen, also auch das muss man organisieren. Also es ist natürlich gut zu widersprechen und da irgendwie im Alltag klare Kante zu zeigen, bin ich auch total dafür. Ich glaube, um einem strukturellen Problem damit zu begegnen, muss man auch das organisiert tun und sollte sich da jetzt nicht so als Einzelkämpfer irgendwie nur sehen, sondern sich irgendwie diese Organisationsfrage auch nochmal stärker stellen, weil am Ende geht es eben auch, ne, die Rechten greifen jetzt im kommenden Jahr nach der Macht. Wir brauchen auch unsere Organisationen und Organisierungen, mit denen wir auch machtpolitisch aktiv sind. So. Und das ist nicht nur so ein nationaler Dinner-Table, wo wir irgendwie unsere Argumente austauschen.
Ja, und auf der anderen Seite, diese Organisationen werden nicht gegen rechts sein. Also weil damit, das ist, glaube ich, gerade holt ein Gefühl total gut ab. Und das ist auch wichtig. Aber damit, glaube ich, gewinnt man am Ende nicht eine politische Wahl, damit, dass man gegen rechts ist. Oder wenn dann halt einmal, aber auf jeden Fall nicht dauerhaft. Das ist irgendwie zwar kein langfristiges Politikmodell. Während, glaube ich, dieser politische Austausch in der Gesellschaft untereinander, das ist, glaube ich, einfach ein total unverzichtbarer Teil von Austausch und Willens- und Meinungsbildung.
Ja, ja. So. Ja, ich glaube, da bin ich dann auch gar nicht mehr so weit weg von dir. Also so, ne, das sind ja dann auch Fragen nach politischer Kultur. Also was ist irgendwie dann sagbar, was ist nicht sagbar und so. Das ist natürlich irgendwie wichtig, aber genau, ich sehe gerade die Debatte dazu ein bisschen mit Sorge, weil ich das Gefühl habe, naja, also zum Beispiel in die Parteien reinzugehen, ist ein ganz wichtiger, kann ein ganz wichtiger und auch ein mächtiger Hebel sein für Leute, um da strukturell was zu machen. Und das geht dann eben darüber hinaus. Aber ja, ich glaube, da bin ich auch nicht ganz bei dir.
Ja, alles klar. Dann?
Es war eine lange Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen und ihr bleibt uns gewogen, wenn es wieder heißt.
Was tun.
Ciao.
Tschüss.
Das war der Was tun Podcast. Konzept und Redaktion Valentin Isen und Inken Bermann. Schnitt Julian Schlumberger. Die Musik kommt von Richard Waterman.